Lost and found. Found and lost. And lost found.
Hallo und willkommen zur Februar-Ausgabe von Lost and Found hier auf der 95.8 bei Radio Z. In den nächsten 120 Minuten sind wir unterwegs beim Jubelslam im E-Werk in Erlangen. Gefeiert wurden 21 Jahre Poetry Slam im E-Werk mit vielen Poetinnen und Poeten und Gästen aus 21 Jahren. Ich wünsche viel Vergnügen beim Zuhören und bedanke mich an dieser Stelle bei den Poetinnen und Poeten sowie Kati Mock für die Moderation und den Support. Für euch am Mikrofon und Technik, Chris.
Hallo! Herzlich willkommen! Herzlich willkommen im E-Werk im großen Saal zu 21 Jahre Poetry Slam Erlangen. Das ist unsere große Jubiläumsausgabe, die schon immer im Januar jahrelang zelebriert wird, außer letztes Jahr und vorletztes Jahr. Und somit meine erste Jubiläumsausgabe, die ich veranstalten darf, endlich, finally, nachdem ich sie zweimal geplant, abgesagt, verschoben habe, weil ich habe diesen Poetry Slam im Februar 2020 übernommen. Als Moderatorin und Organisatorin, wer rechnen kann, hat sich gedacht, das ist sehr gut gelaufen für Lukas Fasnacht, der das Ganze vor mir gemacht hat, jahrelang. Aber ich bin einfach sehr, sehr froh, dass es jetzt trotzdem ging, die letzten Monate, die Jahre, dass wir uns durchgekämpft haben, dass wir zwischendrin auch mal ausverkauft waren hier, als nur 92 Leute in den Saal durften mit 1,5 Meter Abstand und Maske. Aber wir waren ausverkauft und so krass viel wie heute waren wirklich schon sehr lange nicht mehr hier. Nicht mal vor 3 Jahren, als die letzte Jubiläumsausgabe stattgefunden hat. Von dem her, sehr schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns sehr. Ich weiß gerade nicht, ob ich meinen Namen gesagt habe. Mein Name ist Kati Mock. Ich führe durch den heutigen Abend. Was wird hier so passieren? Das ist die große, große Preisfrage und Überraschung. Menschen, die ganz nah vorne sitzen, können es lesen, weil ich habe es hier angeschrieben. Auch wenn es eine Jubiläumsausgabe ist und wenn hier viel anderes passiert als üblicherweise jeden Monat, immer noch ein Poetry Slam. Okay, fast niemand. Das heißt, alle waren schon mal bei Poetry Slams. Sehr gut. Jetzt die große zweite Frage. Wer war beim allerersten Poetry Slam am 20. Januar 2002 hier? Da weiß ich, mindestens eine Hand muss hochgehen in der ersten Reihe. Gibt es noch jemanden? VeteranInnen? Okay. Es hat angefangen in der Kellerbühne damals, vor 21 Jahren. Es hat um 20.30 Uhr angefangen. Es gab keinen Einlassstopp, weil es irgendwie vergessen wurde oder nicht dran gedacht wurde. Feuerschutz wurde nicht so ganz ernst genommen. Man durfte auch noch rauchen in der Kellerbühne und somit war das eine richtig krasse, pulkige Veranstaltung. Wahrscheinlich waren so viele Leute da wie heute Abend in der Kellerbühne und auf der Bühne waren auch so viele Leute wie heute. Also 12 Stück sind angetreten und dazu später mehr. Was ist ein Poetry Slam? Trotzdem, auch wenn es nur 4 noch nicht gesehen haben, ein Poetry Slam ist ein Wettbewerb, wo Personen mit ihren selbst verfassten Texten antreten, gegeneinander. Das klingt komisch, ist es auch so. Im Gegensatz zu einer normalen Wasserglaslesung, sieht man ja hier schon, die PoetInnen werden nachher hier stehen, ist es eine Lesung, keine Lesung, keine normale Lesung, sondern es ist eher eine Art Performance. Es geht auch darum, wie wird der Text vorgetragen, es ist direkter, es kann aktiv werden, man kann die Bühne nutzen. Was man aber nicht nutzen darf, sind irgendwelche Hilfsmittel, die nicht zum Text gehören. Das heißt, man darf seinen Text ablesen von einem Textblatt, von einem Notizbuch, einem Handy, was auch immer, aber es geht um das gesprochene Wort, das heißt Verkleidungen, Requisiten, Musik und so weiter gehören halt nicht dazu. Dann gibt es noch eine Regel, dass der Abend nicht so überlang wird. Das wird er heute, kann ich schon mal verraten. Aber für den eigentlichen Slam-Beitrag ist es so, dass die einzelnen Textbeiträge einem Zeitlimit unterliegen. Und das beträgt üblicherweise aus historischen Gründen 7 Minuten hier. Was verrückt lang ist, in der restlichen deutschsprachigen Szene gelten kürzere Zeitlimits. In den USA sind es zum Beispiel 3 Minuten oder auch in Italien. in verschiedensten europäischen Ländern. Die machen alle kürzer, da sind wir ein bisschen verrückt, wir Deutschen, und wir Erlanger erst recht anscheinend. Wenn die 7 Minuten vorbei sind, wird Felix den Sound machen. Es kann sein, dass er auch nie heute dazu kommt, dann nicht traurig sein. Du hast trotzdem redlich gearbeitet, auch wenn man es nicht sieht. Das ist die unverdiente Care-Arbeit im Hintergrund, die ganz wichtig ist und einen großen Beitrag für den Abend leistet. Und wenn es aber sein sollte, dass mal jemand die 7 Minuten schrammt oder kratzt oder überschreitet und wir den Sound hören, wie die Zimbel aneinander klingelt, dann dürft ihr im Publikum, wenn es euch aber sehr gut gefallen hat, auch, genau, das war der Test. Mach nochmal, Felix. Ja, dann dürft ihr im Publikum auch ganz laut weiterrufen, wenn es euch sehr gut gefällt und ihr wollt, dass es weitergeht. Also ihr seht schon, die Regeln beim Slam sind nicht ganz so streng, aber wir wollen ja auch vor allem Spaß haben. Vor allem das, genau. Zu den nicht im Wettbewerb stehenden Leuten. Ich habe hier heute, das ist sehr unüblich, vier Beiträge, vier Personen, die außerhalb des Wettbewerbs stehen. Normalerweise haben wir einen musikalischen Beitrag zu Beginn und nach der Pause, um ein bisschen den Abend einzustimmen. Das haben wir auch heute, dazu gleich noch. Aber ich habe einfach, weil es Jubiläumsausgabe ist und weil ja zweimal Jubiläum nicht gefeiert werden durfte, also ja 3 Jubiläen zu feiern sind heute, 19, 20, 21, also 40 Jahre, habe ich gedacht, ich lade mir einfach noch 3 weitere Gäste ein. Für jedes Jahr einen. Da habe ich mir 3 ganz besondere Menschen eingeladen. Der allererste Poetry Slam in Erlangen wurde von 2 Personen gewonnen. Ein Doppelsieg. Das kommt ab und zu mal vor. Macht es schwierig, aber Publikum kann sich manchmal nicht entscheiden, weil Poetry Slam ist sehr divers. Die Gattung, die literarische, ist ja frei wählbar. Und so ist es auch ganz witzig gewesen, wer den ersten Slam gewonnen hat. Das sind nämlich 2 Personen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Die eine Person ist Nora Gomringer, die Bamberg lebt, sehr große Lyrik macht, den Ingeborg-Bachmann-Preis schon gewonnen hat, kann sich sehen lassen. Und der zweite, der zusammen mit ihr den Slam gewonnen hat, war Matthias Egersdörfer. Kabarettist, Franke, kennt ihr vielleicht. Tatort, hat jemand gesagt, ja genau. Und der ist heute Abend da. Aber eine Person allein reicht ja nicht, also habe ich mir noch 2 andere besorgt. Und zwar sind es meine beiden Vorgänger. Ich habe es ja schon vorher den einen Namen gesagt, Lukas Fasnacht, mein Vorgänger, der den Poetry Slam 8 Jahre lang hier geleitet und organisiert hat. Der wird auch da sein, wird aus seinem neuesten Buch vortragen. Und dann haben wir auch noch den Gründer des Erlanger Poetry Slams, der ihn 11 Jahre lang gemacht hat, moderiert hat und immer noch eine Legende in der deutschsprachigen Szene ist, Jan Siegert. Wir kommen jetzt zu unserem ersten Feature-Beitrag und auch für ihn möchte ich einen 10-Punkte-Auftrittsapplaus, wie soeben für Eileen. Hier ist für euch Matthias Egersdörfer.
Guten Abend. Guten Abend, das hätte es nicht gebraucht. So viel Applaus bin ich gar nicht gewöhnt. Mutter und Kind fahren gemeinsam im Kraftfahrzeug zum Einkaufen in den Supermarkt. Die Mutter steigt in das Fahrzeug ein, das Kind ist noch zu klein, dass es auf dem Beifahrersitz mitfahren dürfte. Es wäre verkehrsjuristisch nicht erlaubt. Das Kind sitzt am Rücksitz und wird vor dem Fahrtantritt festgeschnallt. Die Mutter sitzt hinter dem Lenkrad und steckt den Zündschlüssel ins Zündschloss und startet das Auto und fährt das Auto aus der Parklücke hinaus und fährt in die Stadt Richtung Supermarkt. Das Kind stellt sich vor, Mutter und Kind sitzen in einer Forelle. Die Mutter sitzt im Kopf der Forelle und lenkt den Fisch mit dem Lenkrad durch den Bach. Das Kind schaut links aus dem Fenster in den Bauch der Forelle in den Bach hinein und sieht einen Karpfen vorbeischwimmen. Sieht im Schilf einen Hecht, der dort steht und wartet, dass etwas vorbeischwimmt, was er fressen kann, weil er noch leichten Appetit hat. Das Kind schaut aus dem anderen Fenster rechts hinaus und sieht einen großen Walfisch an der Forelle rechts vorbeischwimmen. Das Kind ist noch so klein und ungebildet, dass es gar nicht weiß, dass Forellen, Karpfen, Hechte und Walfische nicht im gleichen Gewässer zusammenschwimmen. Die Mutter fährt das Auto durch die ganze Stadt und landet auf dem Parkplatz des Supermarkts. Da stehen andere Fische mit geöffneten Bäuchen und werden beladen von Männern, Frauen und Kindern mit Sachen aus Einkaufswagen, die sie aus dem Supermarkt herausgefahren haben. Da schwimmen andere Fische voll beladen hinweg, da rasten andere Fische, da stellt die Mutter die Forelle ab und steigt vorne aus und öffnet die hintere Tür, nimmt das Kind an der Hand und läuft mit dem Kind an der Hand zum Eingang des Supermarkts und nimmt sich an den Einkaufswagen und schiebt mit der einen Hand den Einkaufswagen und zieht mit der anderen Hand das Kind hinter sich her, fährt zwischen den Regalen Richtung Südost, Südwest, Nordost, Nordwest, eine Richtung nach der anderen Richtung, dem Kind wird langsam schlecht. Das Kind spiegelt sich in einem silbernen Topf und überlegt, ob die Spiegelung der Wahrheit entspricht. Ob der Topf das Kind nicht viel schöner macht, als es eigentlich ist, weil das Kind eigentlich potthässlich ist, denkt sich das Kind, kann aber den Gedanken nicht zu Ende denken, weil es schon wieder hinweggezogen wird von der Mutter. Zu anderen Regalen in andere Gänge mit dem Einkaufswagen an der Hand der Mutter. Greift die Mutter in einen Karton ganz oben im Regal und nimmt ein kleines Tütchen heraus und legt das Tütchen in den Einkaufswagen, überlegt sich das Kind, ob das Tütchen vielleicht die Mutter gerufen hat mit einer ganz leisen Stimme, was nur die großen Ohren der Mutter haben hören können, wo die Ohren des Kindes selber viel zu klein sind, um die kleine Tüte rufen hören zu können. Lädt die Mutter andere Dinge in den Wagen hinein, ist der Wagen schon ganz voll, fährt die Mutter mit dem vollen Wagen, mit dem Kind an der Hand zu der Kasse. An der Kasse steht ein Mann und lädt seine Dinge, die er aus den Regalen gegriffen hat, auf ein schwarzes Zauberband. Dort fahren die Dinge auf dem Band und am Ende greift eine Frau jedes Ding, schaut es kurz an und spielt dann eine Melodie auf dem Klavier vor ihrem Bauch. Jedes Ding wird angeschaut, jedem Ding wird eine Melodie gespielt, dann legt die Frau an der Kasse die Dinge hinter sich ab. Alle Dinge wurden beschaut und bespielt. Die Frau sagt am Schluss eine Zahl, der Mann greift in seine Hose, greift sich das Portemonnaie und gibt der Frau 3 Scheine. Sie gibt ihm 5 Münzen heraus, die steckt der Mann in sein Portemonnaie, lädt alle Dinge, die vorher angeschaut und bespielt wurden, in seinen Einkaufswagen und fährt mit dem vollgefüllten Einkaufswagen aus dem Supermarkt hinaus. Fängt jetzt schon längst die Mutter an und das Kind, die Dinge aus ihrem Einkaufswagen auf das schwarze Zauberband zu legen, fahren die Dinge schon auf dem Zauberband zu der Frau mit der Kasse am Ende des Bandes. Schaut die Mutter auf die Dinge auf dem Band, schaut auf die Dinge im Wagen und sagt zum Kind, das Allerwichtigste habe ich vergessen. Ich muss noch mal in den Supermarkt zurück. Ohne das hätten wir gar nicht herfahren brauchen. Du lädst die Dinge weiter auf das Band. Ich bin gleich wieder da, sagt die Mutter und verschwindet. Das Kind lädt die Dinge aus dem Einkaufswagen auf das Zauberband. Die auf dem Zauberband fahren die Dinge zu der Kassenfrau. Es sind nicht mehr viele Dinge in dem Wagen. Es ist nur noch die Tüte mit dem Zucker. Der Arm vom Kind ist fast zu kurz, dass er hinunterreicht zu der Tüte mit dem Zucker. Kann das Kind gerade noch die Zuckertüte greifen, legt das Kind die Tüte mit dem Zucker auf das Band, fährt der Zucker mit den anderen Dingen auf dem Zauberband zu der Frau, die das anschaut und eine kleine Melodie auf dem Klavier spielt vor ihrem Bauch. Fahren die Dinge, wenn immer weniger Dinge, sieht das Kind die Mutter nicht, dreht sich das Kind um, schaut nach allen Seiten, sieht andere Männer, andere Frauen, andere Kinder, andere Einkaufswagen, andere Regale, sieht aber die eigene Mutter nicht und bekommt einen Schreck und denkt, vielleicht hat die Mutter eine fremde Fee kennengelernt und ist bereits auf einem Einhorn in ein fernes Land geritten und sitzt jetzt im Moment vielleicht an einem Limonadenfluss und angelt Bonbonfische aus dem Fluss heraus und hat das eigene Kind vergessen, schaut das Kind und dreht sich und der Hals tut schon ganz weh, kann das Kind aber im ganzen verdammten Supermarkt die eigene Mutter nicht mehr sehen, sieht das Kind in der maßlosen Angst die Dinge auf dem Zauberband in das schwarze Maul der Kassenfrau hineinfallen, fahren die Dinge auf dem Zauberband in das schwarze Maul der Kassenfrau, fallen hinab in eine dunkle Ewigkeit hinein, wird das Kind selber auf dem Zauberband in das schwarze Maul der Kassenfrau hineingezogen, fällt das Kind von einer Unendlichkeit in die andere, greift in der Dunkelheit und greift die Tüte mit dem Zucker und fällt mit der Tüte Zucker in der Hand hinab und hinab, plötzlich spürt das Kind am Hals seine Berührung und es macht die Augen auf und es sind die Hände der Mutter und die Mutter sagt, denk dir nur, die Arschlöcher haben die Kuvertüre wo ganz anders wohin, wo es das letzte Mal war. Ich will dir doch heute Nachmittag einen Marmorkuchen backen. Was wäre denn ein Marmorkuchen ohne Kuvertüre? Jetzt habe ich die Kuvertüre, jetzt zahlen wir, dann laden wir alles ins Auto, dann fahren wir heim und dann backe ich dir einen Kuchen und in 2 Stunden kannst du Kuchen essen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Matthias Egersdörfer. Wir sind jetzt endlich bereit, in den Poetry Slam zu starten. Ich hoffe, ihr seid genug aufgewärmt. Seid ihr genug aufgewärmt? Sehr schön. Dann werden wir jetzt gleich in den Slam starten. Ihr wisst es, 10 Punkte Auftrittsapplaus für alle. Felix, bist du denn auch bereit mit der Zimbel? Sehr gut. Dann gibt es nichts mehr zu tun, als den ersten Auftretenden anzukündigen. Ihr macht einen Powerpunkte, 10 Punkte Applaus und dann wird er hier erscheinen und seinen Beitrag machen. Er ist amtierender Meister in Nordrhein-Westfalen. Sein Name ist Benjamin Poliak.
Ja, hi Erlang. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Bevor ich meinen Text vortrage, würde ich gerne eine kleine Anekdote erzählen, denn mir ist vor ein paar Wochen was Großartiges passiert, das würde ich gerne mit euch teilen. Und zwar, kennt ihr das sicherlich, wenn ihr so durch die Straßen lauft und euch kommt eine Person entgegen und dann will man irgendwie ausweichen und geht so einen Schritt nach links, aber dann geht die Person auch diesen Schritt nach links. Geht man einen Schritt nach rechts, aber dann geht die Person auch diesen Schritt nach rechts, dann hat man diesen weirden Tanz, niemand kommt vorbei. Mir ist genau das passiert, aber mit einer Taube. Und ich habe es in ihren Augen gesehen, das war für sie auch ein großes Ding. Ich würde gerne mal über diese Taube erzählen, aber so viel Zeit habe ich dann doch nicht. Ich habe einen Text dabei und der Text trägt den Titel Lebkuchen und geht so. Mein bester Freund sagte mal zu mir, Benni, wenn es eine Sache gibt, die ich hasse, dann, dass Lebkuchen schon im Sommer verkauft werden. Alter, wenn es eine Sache gäbe, die ich hasse, welch ein verdammt ausgeglichener Mensch. Ich verstehe nicht, wie sich Leute in so einer Welt über Lebkuchen aufregen können. Lebkuchen schmecken. Man verbietet doch nicht die Sonne im Dezember, weil es nicht zur Jahreszeit passt. Ey, wir haben auch echte Probleme. Alfa Romeo Autokennzeichen. Die sind vorne nicht mittig montiert, sondern seitlich. Das fühlt sich so falsch an. Wenn es in der Hölle Straßen gibt, weiß ich, was für Autos diese Straßen befahren werden. Ey, Leute, die Alfa Romeos fahren, benutzen als Brotbelag auch eine Scheibe Toast. Apropos. Ich liebe es zu essen und ich finde Wissen rund um Kulinarik beeindruckend, wenn man nicht übertreibt. Ich habe mal Stadtland Fluss gespielt mit der Kategorie Nuss. Beim Buchstaben E hatte ich Erdnuss. Ja. Doch die Erdnuss, das hat mir freundlicherweise Moritz erklärt, ist gar keine Nuss, sondern eine Hülsenfrucht. Wisst ihr, was Moritz unter E hatte? Erdbeere. 20 Punkte. Moritz? Fick dich. Moritz ist doch so ein Typ, der andere darauf aufmerksam macht, wenn sie eine Banane von der falschen Seite öffnen. Alter. Ich glaube, eine Banane, es ist so egal, wie sie geöffnet wird. Klar, wenn es jetzt jemand nicht besser wisst und versucht, ein Loch in die Schale zu bohren, um die Banane anschließend rauszusaugen, wäre ein Hinweis vielleicht nicht schlecht, aber sonst gibt auch keinen Satz, den Moritz in seinem Leben häufiger gesagt hat als nein. Holland ist nur eine Provinz, du meinst Niederlande. Moritz bin eigentlich ich. Zurück zum Essen. Oft fühle ich mich überfordert. Es gibt so viele Lebensmittel und so viele Möglichkeiten, Lebensmittel zu kombinieren. Geht man irgendwo essen, gibt es für alles noch irgendwelche Toppings. Aber ich will doch einfach einen Schokodonut und keinen walnussölfrittierten Meersaat-Vollkorndonut mit Waldmeister-Glasur und Marillencreme-Füllung. Meersaat-Vollkorndonut, war der nicht mal 2. bei DSDS? Ey, wenn wir alles überindividualisieren, haben wir am Ende doch auch nur undefinierbaren Einheitsbrei. Möchte ich auf meinem Frozen-Joghurt wirklich Erdbeeren, M&M's und Krokant? Schon. Aber auch auf meiner Smoothie Bowl, Erdbeeren, M&M's und Krokant. Möchte ich überhaupt eine Smoothie Bowl? Möchte ich auf meinem Burger, Erdbeeren, M&M's und Krokant? Was genau ist überhaupt Krokant? Und dann gibt es noch überall Stempelkarten. Ich habe so viele angefangene Stempelkarten. Wenn man die nebeneinander legt, könnte man einmal die Erde umrunden. Ich kaufe mir Brot, das ich nicht mag, damit ich es nach dem 10. Mal kostenlos bekomme. Kapitalismus durchgespielt. Essen ist so beliebig geworden. Wir trinken keinen Tee, sondern eine Weltkarte. Marokkanische Minze, spanische Orange, dänische Delfinsleber. Kennt ihr noch diesen Kindheitstraum nachts allein im Supermarkt? Ich glaube, so toll ist das gar nicht. Um 2 Uhr morgens ein Corny essen, ich kann mir meinen Dienstag auch besser vorstellen. So, was will man im Lidl machen? Eine 2. Kasse öffnen? Irgendwann geht das Licht aus. Ich hätte Angst. Stellt euch mal Kohlrabi im Dunkeln vor. Gruselig. Oder nachts allein im Einkaufszentrum. Auch hier, was willst du machen? Gehst in die Umkleide und nimmst 7 Teile mit? Kennt ihr dieses Gefühl, das erste Mal im Jahr wieder nur mit einem T-Shirt rauszugehen? 18 Grad und Sonne. Die Natur blüht auf, die Sonne erwacht aus ihrem Winterschlaf, die erste Kugel Eis. Und es gibt nur eine Sorte, die diesem Anlass gerecht wird. Pistazie, Königin der Steinfrüchte. Dieses Gefühl kannte ich 20 Jahre lang nicht. Ich habe es nicht nur geliebt zu essen, ich war besessen davon. Habe zur Begrüßung nicht Hallo gesagt, sondern Mahlzeit. Zum Einschlafen nicht Schafe gezählt, sondern Kalorien. Für mich war es die Hölle, wenn der Winter vorbei war. Winter bedeutete weite Pullover und Jacken. Ich habe mich versteckt und es fiel nicht auf. Ich war als Jugendlicher nicht pummelig. Ich war dick. Ich hatte keine schweren Knochen. Ich war dick. Ich war kein kleiner Wonneproppen. Doch, ich war ein kleiner Wonneproppen, aber ich war ein dicker kleiner Wonneproppen. Das waren nicht ein paar Pfunde zu viel, das waren ein paar Schaumküsse zu viel. Aber ich wusste das alles. Es war offensichtlich. Dicke Menschen wissen, dass sie dick sind. Dicke Menschen haben schlechtere Aufstiegschancen. Außer es gibt einen Aufzug. Aber im Ernst. Aufgeklärte linksliberale Twitter-Menschen machen sich über dicke AfD-Abgeordnete lustig und ich finde das schlimm. Ein Witz über das Gewicht von AfD-Abgeordneten ist kein Witz gegen die AfD, sondern gegen alle Menschen, die dick sind. Fett- und Bodyshaming scheinen immer dann okay, wenn es die Richtigen trifft. Bitte zerstört die AfD nur politisch. Der dicke Gunnar ist ein Nazi, auch wenn er dünn wäre. Ich wog als Jugendlicher 120 Kilo. Im Sommer 2015 habe ich innerhalb weniger Monate 40 Kilo abgenommen. Jeden Tag höchstens 700 Kalorien, jeden Tag Sport. Das war nicht gesund. Mein Verhältnis zu Essen ist seitdem gestört. Ich konnte jahrelang keine zuckerhaltige Cola trinken, nie eine Rolltreppe nehmen, wenn es auch eine normale Treppe gab. An manchen Tagen lief ich um 22 Uhr 2 Stunden durchs Wohnzimmer, um irgendwie noch auf 10.000 Schritte zu kommen. Und nein, das war kein besonders großes Wohnzimmer, das waren nur besonders große Ängste vor dem Zunehmen. Das Allerschlimmste? Brüste. Ich hatte Brüste und die gingen nicht weg, egal wie viel Sport ich gemacht habe, egal wie wenig ich aß. 2016 waren wir mit dem Lateinkurs in Rom. An einem Morgen standen wir im Vatikan am Petersplatz, 6 Uhr, absolut unchristliche Zeit, es gab Streit. Ich wollte schlichten und da sagte ein Mädchen zu mir vor allen anderen, was willst du denn? Deine Brüste sind größer als meine. Ein Satz kann sich so sehr ins Bewusstsein einbrennen, dass er nie mehr verschwindet. Wie reagierst du als 16-Jähriger? Konterst du? An deiner Stelle würde ich mich nicht damit brüsten. Oder fängst du im Beisein deiner besten Freunde an, bitterlich zu weinen? Ich habe mich für Letzteres entschieden. 2020 unterzog ich mich einer OP, bei der das Gewebe meiner Brust entfernt wurde. Ich musste meiner Krankenkasse seitenlang erklären, warum dieser Eingriff vielleicht gut für mich wäre, musste zu Ärztinnen rennen, Gutachten einholen, Fotos machen. Unter vorgehaltener Hand sagte ein Arzt, ich solle besser nicht zu sehr auf meine Psyche abstellen. Aber wieso dieses Verstecken, Tabuisieren? Psychische Belastungen sind nicht weniger schlimm als Rückenschmerzen. Sorry, dass es mir nicht gut damit geht, wenn sich Erwachsene in der Öffentlichkeit über meinen Körper lustig machen. Ich vergesse nie das Gefühl, das erste Mal in einem T-Shirt zu stehen, das vorne nicht spannt, aber auch nicht so weit geschnitten ist, dass noch ein ganzes Nashorn reinpasst. Es ist ein unfassbares Privileg, durch Straßen laufen zu können, ohne sich ständig Gedanken um die eigene Fremdwahrnehmung machen zu müssen. Auch heute nehme ich immer lieber die Treppe. Das Fest in meinem Kopf verankert, dass jeder Schritt gesund ist, mein Leben verlängert. Doch ich kann Rolltreppe fahren, wenn ich mag. Ich kann zuckerhaltige Cola trinken. Ich laufe im T-Shirt zum Freibad und im Sommer esse ich Lebkuchen. Ich denke nicht an Kalorien, versuche es zumindest und bin stolz auf mich, wenn ich Essen einfach nur genieße. Sei es in einem Sterne-Restaurant in Wien, never gonna happen, oder in einer Pommesbude auf irgendeinem Marktplatz mitten in Holland. Vielen Dank.
Ich habe ihn ja vorher als amtierenden NRW-Meister angekündigt. Das liegt daran, dass heute alle, die auftreten, entweder amtierende oder ehemalige MeisterInnen sind. Manche haben mehrere Sachen gewonnen. Benjamin hat auch noch was anderes gewonnen, habe ich weggelassen. Das ist der Fun-Fact vom Jubiläums-Slam. Einfach ein Line-Up der Extraklasse, ein Meisterklasse-Line-Up. Deswegen ist auch die zweite Poetin eine Slammerin, eine Meisterin, nämlich aus dem schönen Thüringen. Ich wünsche mir auch für Sie einen 10-Punkte-Auftrittsapplaus. Hier ist für euch Stefanie Menschner.
Hallo. Ich war tatsächlich noch nie in Erlangen, das ist kein Scherz, aber ich komme auch aus Thüringen, wir kommen nicht so viel rum. Aber ich finde es wirklich schön. Ihr denkt jetzt bestimmt, ich sage das nur so. Es stimmt. Und für den Fall, dass es mir hier so geht, habe ich auch einen Text mitgebracht und ich bin so froh, dass es mir so geht, weil dann kann ich den vorlesen. Und dieser Text heißt, alles top, immer wieder gerne, 4 von 5 Sterne. 4 von 5 Sternen, 4 von 5. Woo! Besser geht's nicht. Besser geht's in Deutschland nicht richtig gut. Wir lieben unsere Bewertungsskalen. Am liebsten bewerteten wir von früh bis spät. Da hat sie sich bei der Geburt aber angestrengt. Keine Schmerzmittel, trotz der vielen intimen Verletzungen und immer noch eine Top-Haltung. Das gibt 6 von 10 Punkten in der B-Note. Aber dann dieses Tragetuch benutzen. Die natürliche Spreizfähigkeit des Babys wird hier massiv untergraben und außerdem ist es hässlich und beißt sich mit der Farbe des Stramplers. Kann ich hier leider nur einen Punkt für geben. So schade. Bewerten macht so einen Spaß. Man fühlt sich direkt viel besser und erhabener. Und weil das so gut tut, haben wir da mal eben ein ganzes Genre draus gemacht. Das Bœuf Stroganoff hat sie toll mariniert. Das war eine regelrechte Geschmacksexplosion. Und dieser Pommes de terre Trüffelauflauf, oh, da erzähle ich meinen Enkel noch von. Also handwerklich und geschmacklich war das das perfekte Dinner. Ich gebe 7 von 10 Punkten. Von der Karin gab es 7 Punkte. Melanie, was denkst du? Das ist voll lieb von der Karin. Ich selbst hätte mir auch 7 Punkte gegeben. Das ist richtig, wir mögen uns hier alle. Ist eine tolle Runde. Wenn das an Spaß noch nicht reicht, kann man sich einfach 3 fremde Frauen zur eigenen Hochzeit einladen, um den schönsten Tag des Lebens so richtig schön skalierbar zu machen.
Na, die haben alle getanzt. Der Saal, der war so prunkvoll, fast ein bisschen zu viel, finde ich. Und nach dem tollen Programm wollten die mich gleich die wollten, dass ich mittanze. Aber ich hatte Kopfschmerzen, deswegen für die Stimmung ganz lieb gemeinte 4 von 10 Punkten.
Die Denise hat 4 Punkte gegeben, obwohl es ihr so mies ging. Also ich finde das super lieb von ihr. Ist einfach eine tolle Gastbraut. Wenn das immer noch nicht reicht, kann man sich diese Serien kostenlos im Internet anschauen und selbst kommentieren. Das ist zwar noch toxischer, aber noch viel intensiver.
Also das Kleid sieht aus wie schon mal getragen und macht voll unvorteilhafte Speckrollen.
Trüffel, ey, abartig. Alles, was ich nicht aussprechen kann, würde ich nie essen. Boah, geil. Guck mal, Digga. Ein Dammriss. Ah, das Internet. Da kann man noch frei von der Leber weg kommentieren, da kann man mal Klartext sprechen. Sonst wird einem im echten Leben doch überall der Mund verboten in dieser in sich zusammenfallenden Pseudodemokratie. Die Meinungsfreiheit wird hier doch mit Füßen getreten, das wird man ja wohl nochmal sagen dürfen. Und deswegen habe ich dieses YouTube-Video hochgeladen, damit ihr eure Meinung mal drunter kommentieren könnt. Lasst mir auch gerne ein paar Likes da. Bussi, euer Harry. Und genau das ist es doch, was wir eigentlich wollen und brauchen. Zustimmung. Zuneigung, Likes, die bekommen wir allerdings viel zu selten. Googelt man das Wort Shitstorm, landet man knapp 4 Millionen Treffer. Gibt man hingegen Lovestorm ein, macht die Autokorrektur erstmal Lastwagen draus. Aber es gibt zig Studien darüber, dass es unserer Verfassung höchst zuträglich wäre, wenn wir mehr Bestätigung erführen. Wenn man dem Busfahrer morgens sagen würde, wie fluffig, aber dennoch bestimmt er das Lenkrad geradezu dirigiert. Schwupps, weniger Kaffeeflecke durch aggressive Vollbremsung auf dem Weg zur Arbeit. Wir Menschen brauchen einfach mehr anerkennende Worte als beispielsweise ein hohes Gehalt. Du blickst doch direkt deiner Kündigung ins Auge, wenn du den 30.000 Euro Aktenschredder geschrottet hast, weil du vergessen hast, die Tackernadel aus dem Papierwust zu entfernen, aber keiner klopft dir ob deiner im Vorfeld bombenfest geleisteten Tackerarbeit auf die Schulter. Wir weisen uns zu gern auf unsere Verfehlungen und Makel hin. Nichts gönnen wir den anderen, weil wir immer Angst haben, dass die besser sind als wir. Aber was ist denn so schlimm daran zuzugeben, dass ein anderer besser Bus fährt, besser tackert oder besser gebärt als man selbst? Was hält uns davon ab, anderen einfach mal zu sagen, wie klasse sie sind? Man sollte positiver sein. In meinem Fall beispielsweise. Ich war immer neidisch auf Menschen, die keine Brille brauchen. Heute sehe ich ein, dass es mein größtes Glück ist, weil meine Brille meinem Mondgesicht wenigstens ein bisschen Kontur verleiht. Oder der Fakt, dass ich immer Locken haben wollte, wird dadurch relativiert, dass ich gerne spät aufstehe, als dass ich überhaupt Zeit hätte, diese Biester zu bändigen. Auch dieser Buckel, der ist lästig, ja, aber ohne ihn wäre ich 1,87 und das ist für Frauen in dieser Gesellschaft oft recht hinderlich, also bin ich super glücklich. Mich stört es auch in keinster Art und Weise, dass meine Kollegin eine Beförderung trotz desaströser Faulheit und Unterqualifikation erhalten hat. Dann bekommt die wenigstens einen neuen Schreibtisch, die Gute, kein Ding. Ich meine, ich schufte ohne Ende, versuch's jedem recht zu machen und auf jedwede Aktenschredderbeschädigung durch Tackernadeln zu achten, wird's mir gedankt? Aber hey, wer braucht denn schon Anerkennung? Ich nicht? Nein, ich bin mir selbst genug und ich verteile trotzdem weiter Komplimente. Aber bekomme ich welche? Nein! Und genau das ist es doch. Leute wie wir bekommen nichts. Nada, niente, gar nichts. Ничего, ja, ich spreche Russisch, trotzdem keine Beförderung. Keine kostenlose Laserbehandlung, keine Schulterklopfer. Alles, was wir bekommen, sind 7 Scheißpunkte beim perfekten Dinner. Und nein, Karin, deine 7 Punkte waren nicht okay, nachdem du 4 Pfund Fleisch und sämtliche Beilagen bereits riechend in dich aufgesogen hast und dir die Soße heimlich für den Heimweg in die Tasche träufeltest, waren 7 Punkte nicht okay. Und Denise, wenn du auf die nächste Hochzeit gehst, nimm Ibuprofen mit und es heißt integriert, du Stumpfnuss. Und zum allerletzten Mal, mein Damm gehört mir!
Stefanie Menschner! Ich baue die Bühne nicht ab, ich baue sie etwas um, weil... Jetzt kommen hier gleich 2 Leute zusammen auf die Bühne. Ich habe es ja schon gesagt, es ist nicht eine Person, es sind 2, die ein Team bilden. Die beiden sind nicht nur zusammen amtierende U20-VizemeisterInnen im Team. Sie haben auch schon die U20-Fränkischen Meisterschaften gewonnen zusammen und einzeln jeweils sehr viele Titel. Da haben wir keine Zeit, das alles aufzuzählen. Aber vor allem sind sie ganz sehr verwurzelt mit Erlangen und dem Erlanger Slam. Sie haben quasi angefangen, beide mehr oder weniger, aber waren sehr, sehr häufig beim U20 Poetry Slam in der Kellerbühne dabei. Und deswegen freue ich mich sehr, dass Sie heute bei diesem Jubiläum dabei sind, weil Sie dazugehören. Der Teamname ist unaussprechbar. Ich versuche es trotzdem. Bitte macht einen 10-Punkte-Auftrittsapplaus für wegen groben Eigensinn hinausbuxiert Rahel Benisch und Janik Ambrositz.
Vielen, vielen, vielen Dank und damit herzlich willkommen zu PPPPP, dem popkulturellen Podcast der progressiven Party Peoples. Mein Name ist Britt und ich bin Lit. Unser heutiger Gast ist ein Mann der alten Klasse und vielleicht auch ein kleines bisschen cringy, aber begrüßen wir ihn trotzdem. Herzlich willkommen, Herr alter weißer Mann. Ja, guten Tag, Herr Mann. Also meine erste Frage an Sie wäre, ja, wann haben Sie denn so gemerkt, uff, ich glaube in meiner Beziehung mit Frau läuft es doch nicht ganz so easy peasy lemon squeezy wie zunächst einmal angenommen?
Schon relativ früh, ja. Ich muss sagen, ganz am Anfang, so vor 300.000 Jahren, da war es noch das reinste Paradies, ja. Aber dann kam diese Eva und alles ging sofort den Bach runter. Ich sag nur Hashtag Schlange und Hashtag Apfel. Ja, ich hätte den von mir aus ja nicht gegessen, ne? Aber da habe ich mich einmal zu etwas überreden lassen und zack, bumm, ewiges Leben am Arsch.
Okay, jetzt no front, aber ist das nicht ein bisschen auch eine wacke Ausrede für die jahrtausendlange Unterdrückung, die Sie Ihrer Frau danach angetan haben?
Nee, also wer tut dir denn gerade wem etwas an? Ja, wissen Sie, Ihre neueste Masche ist es, meine alten Freunde aus der Vergangenheit einfach wegzucanceln und bei wirklich jeder Gelegenheit macht sie einen auf Moralapostel. Oh, Entschuldigung, ich meine natürlich Moralapostel in, ja, ich weiß, ihr kriegt einen Orgasmus jedes Mal, wenn ihr andere Leute verbessert, weil sie das Gender-Sternchen nicht benutzt haben, aber jedes eurer Instagrams formt sich zu einem Mittelfinger der moralischen Überlegenheit, den ihr allen Leuten ins Gesicht streckt, die sich nicht mit Fridays for Fair Trade Frutaria-Feministen identifizieren können.
Ja, alles klar. Vielen Dank für diesen Schabernack. Ich würde sagen, darauf erstmal einen Köftespieß und danach können wir uns freuen, dass unsere Generation da ein kleines bisschen anders drauf ist. Denn bei uns kann sich schließlich jeder und jede so entwickeln, wie er sie das möchte. Und damit zurück ins Hauptprogramm.
Wir sind Teil von jener Gruppe, deren Menschen man nicht mehr unterscheiden kann.
Weil sie so verschieden sind.
Unser Trend ist, keinen Trend zu haben.
Für Kollektive sind wir blind.
Allgemein gibt's bei uns nichts, das verallgemeinbar ist.
Wir supporten TikTok-Klicks.
Oder finden TikTok Mist.
Kleidung kaufen wir nur bei
Primark oder Secondhand.
Gehen am Mac ist nie vorbei.
Aber Tierschutz ist im Trend.
Haushaltsmöbel sind gebraucht.
Oder vom 1-Euro-Shop.
Manche von uns sind ein Lauch.
Andere haben einen Fitnessblock.
Jeder macht sich seine Welt, wie sie ihm gefällt. So, und damit herzlich willkommen zurück bei PPPPP. Ich bin immer noch Brit und natürlich immer noch Lit. Und ich möchte kurz Werbung machen für unser 21st Century Casting. Und zwar könnt auch ihr euch bewerben für die Rolle des MoMA, des modernen Mannes. Das ist ja spitze. So, also ich erkläre dir kurz die Rollenbeschreibung. Ist wirklich ganz unkomplizierte Figur. Also er sollte auf jeden Fall selbstbewusst sein. Selbstbewusst im Menge, ja, genau. Ja, aber auch gerne zurückhaltend. Mhm. Ja, er darf auf jeden Fall fröhlich sein. Ja, oh, aber auch nicht direkt jovial. Und was wir auch total gerne mögen, ja, nachdenklich mittlerweile. Nachdenklich stehen wir drauf. Wow, 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 wow. Aber auch jetzt nicht unsicher. Auf keinen Fall unsicher, ja. Spielen definitiv außerdem nicht als prolligen Macho. Ich meine, die Zeiten sind wirklich vorbei, ja. Aber gehst trotzdem viermal die Woche zum McFit und hol dir ein Sixpack. Mhm. Ja, damit du deine Freundin beschützen kannst. Ja, sehr gut. Mhm. Die du aber nicht beschützen musst. Ne? Du bist kein prolliger Macho.
Ja, also wir haben auch noch eine zweite Figur, die wir besetzen möchten in unserem 21st Century Casting. Es ist auch eine ganz unmissverständliche Figur. Und zwar geht es hier um die Pefra, ja, die perfekte Frau. Ja, ah, super. Ja, auch Rollenbeschreibung ganz kurz, ganz unkompliziert. Die Pefra, die sollte zuvorkommend sein. Das finden wir super, ja. Ja, aber jetzt nicht so aufdringlich, das ist ein bisschen nervig. Dann darf sie auch sehr gerne fröhlich sein, ja. Ja, auch, aber nicht so verstrahlt. Nee, nicht so verstrahlt. Und nachdenklich finden wir auch super. So ein bisschen nachdenklich, ja. Ja, aber jetzt nicht so verträumt. Das ist wieder uncool, ja. Ne? Und auf jeden Fall sollte sie eigenständig sein, ja. Aber bitte in einer Beziehung und bitte mit Kindern und bitte mit Karriere, ja. Und sie darf natürlich sehr gerne selbstbewusst sein, ja. Ja, aber jetzt nicht so Fallout. Das ist ein bisschen abtönend dann auch, okay? Cool, danke. Ja. Was wir eigentlich damit sagen wollen ist:
Spielt eure Rollen bitte ganz natürlich.
Und am wichtigsten,
bleibt so, wie ihr seid. Und dann erzählen sie uns, wie famos wir es doch hätten.
Wie wir so nach dem Abi auf die Philippinen jetten.
Dann Praktikum in Afrika, Erasmus in der Hauptstadt.
Ja, so wie es euch geht, hätten wir es sehr gerne auch gehabt. Die Welt ist so eure Heimat, also schätzt das doch mal wert.
Doch haben wir dazu keine Zeit, wenn sich der Druck vermehrt.
Wie, Sie haben kein Erasmus-Semester gemacht?
Oh, nee, noch nicht.
Aber Sie waren doch zumindest Entwicklungshelferin in einem Waisenhaus in Tansania, oder? Ja, auch nee, nicht. Okay, nee. Dann tut's mir leid, aber dann kann ich Ihnen diesen Bibliotheksassistentin-Hiwi-Job leider wirklich nicht geben.
Und dann erzählen Sie uns, dass Sie alle auf uns zählen.
Auch wenn Sie Ihre Zukunftsziele wieder mal verfehlen.
Denn wir seien so hip und schon so prima progressiv.
Politisch interessiert und auch im Wahlkampf schon aktiv.
Doch die ganzen Widersprüche fressen uns gerade auf.
Selbstaufopferung und Ängste nehmen wir in Kauf.
Sei Einzelkämpfer.
Lebe sorglos.
Finde Struktur.
Freiheit.
Hinterfrage dein Geschlecht. Geh deinen Weg und rette die Welt.
Dankeschön.
Wegen groben Eigensinn hinausbuxiert.
Werde Mitglied bei Radio Z.
Wieso?
Weil Radio Z von euch, für euch und mit euch lebt.
Und wozu ist das gut? Was habe ich davon?
Du unterstützt das einzige freie Radio in ganz Bayern.
Mann, ist das schön, frei zu sein.
Du kannst über Belange von Radio Z mitentscheiden. Du kannst Gästelistenplätze für viele Veranstaltungen gewinnen.
Oh, wow.
Warum macht Radio Z keine Werbung?
Das will ich dir sagen.
Das sind die falschen Freunde. Wir werden versuchen, dich zu kaufen.
Was macht eigentlich Z so besonders?
Der macht alles anders als die anderen.
Werde Mitglied bei Radio Z.
Wie soll das gehen?
Ganz einfach anrufen. 4500633.
Man hat mir gesagt, dass meine Krankenkasse das nicht abdecken würde und dass es sowieso nicht nötig wäre.
Schwachsinn.
Beiträge und Spenden sind steuerlich absetzbar.
Bist du bereit?
Ja.
Radio Z rettet auch dich.
Ihr habt mich gerettet.
Ihr seid mein Retter.
Danke.
Lost and Found unterwegs beim Jubelslam, 21 Jahre Poetry Slam im E-Werk Erlangen, hier auf der 95.8 bei Radio Z.
Wir haben noch drei Personen, die um den Einzug ins Halbfinale kämpfen. Auch da bin ich natürlich sehr erfreut, dass sie angereist sind. Bitte macht einen 10-Punkte-Applaus für die amtierende österreichische Meisterin. Hier ist für euch Elif Duygu.
Danke, hallo. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Ich war noch nie hier, also cool. Ich bin ein bisschen nervös, Also falls ich den Text vergessen sollte, bitte einfach schnipsen, bis ich ihn dann aus meiner Tasche da raushole, ja? Und zwar in meinem Text, wer von euch kennt Harry Potter? Das ist mal meine erste Frage. Cool. Boah, viele Leute, wieder sah ich da aus, danke. Nein, ich bin nervös. Ja, also gut. Gut, das ist gut, dass ihr Harry Potter kennt, denn dieser folgende Text ist von Harry Potter inspiriert. In Harry Potter gibt es einen Liebestrank. Und man sagt, dass dieser Liebestrank für jede Person anders riecht, je nachdem, was diese Person anzieht. Und ich fand diese Idee sehr spannend und habe mir eine fiktive Straße mit fiktiven Figuren ausgedacht. Und wir schauen uns mal an, wie die Liebe in der Herzgasse riecht. Der Text, der geht wie folgt. Wie Liebe riecht, weiß nur jeder für sich. Mich würde interessieren, wie riecht Liebe für dich? Wir begeben uns nun auf eine kleine Reise durch die Herzgasse und fangen an in der Herzgasse 2 bei Frau Schmidt. Susanne Schmidt ist eine Dame von 85 Jahren. Das kann man ihr ansehen an den vielen Falten im Gesicht und ihren weißen Haaren. Sie ist eine Witwe, denn ihr Johannes starb vor 19 Jahren an Herzversagen, doch nie hat sein Herz zu seiner Lebenszeit versagt, für Susanne zu schlagen. Seit 19 Jahren hat Susanne nicht aufgehört, an ihn zu denken. Sie denkt gerne an die vielen schönen Momente, die sie sich einander schenkten. Ab und zu nimmt Susanne ihre Hochzeitsfotos raus aus der Lade. Für sie riecht die Liebe nach Frühstück mit Erdbeermarmelade. Susanne und Johannes lernten sich kennen im Alter von 26 Jahren, als sie zufällig in demselben Tanzkurs waren. Da beide keinen Partner haben, werden sie als Paar eingeteilt und kommen sich dadurch näher. Und 12 Jahre später sind sie verheiratet und haben 3 Kinder namens Ben, Emil und Lea. Obwohl Johannes viel Zeit in der Küche verbringt, kann man nicht wirklich sagen, dass ihm das Kochen gut gelingt, dass Johannes kein Händchen fürs Kochen hat. Ja, das findet er schade, aber bei einer Sache kann ihm keiner das Wasser reichen und das ist Erdbeermarmelade. Das hat er, als er noch jung war, von seiner Oma gelernt. Dieselbe Omi, die ihn hat vor 12 Jahren zum Tanzkurs gezerrt. Nichts auf der Welt gibt es, das Susanne mehr mag. Ein Frühstück mit dieser Marmelade ist wie so der beste Start in den Tag. Und so wie Susanne Johannes vermisst, so vermisst sie auch seine Marmelade. Sie wischt sich eine Träne vom Gesicht und legt die Fotos zurück in die Lade. Wie Liebe riecht, weiß Susanne für sich. Mich würde interessieren, wie riecht Liebe für dich? Schräg gegenüber in der Herzgasse 3 liegt Nina auf dem Sofa und ist vom Kiffen ein bisschen high. Für sie riecht die Liebe nach Geld. Davon hat Walter reichlich viel und ist deshalb ihr großer Held. Walter ist 30 Jahre älter und arbeitet in einer Bank. Bei seinen Kollegen gibt es ja mit Nina an, denn sie ist jung, attraktiv und schlank. Über die Liebe in diesem Zuhause gibt es nicht viel zu sagen. Es riecht dort einfach nach Sex und Geld. Das muss man nicht weiter hinterfragen. Interessanter wird der Geruch der Liebe gegenüber bei der Busstation Herzgasse. Denn da steht Tom unter seinem gelben Schirm und sticht heraus aus der Masse. Tom studiert Französisch und Kunstgeschichte, ist 23 Jahre alt. Heute hätte sich definitiv wärmer anziehen sollen, denn es ist für die Jahreszeit wirklich ungewöhnlich kalt. Am liebsten würde er wieder ins Bett, denn da ist es kuschelig und warm und liegt er darin, dann hält ihn Pierre immer ganz fest an dem Arm. Ursprünglich ist Tom aus einem Dorf in der Nähe von Zell am See. Für ihn riecht die Liebe nach einer guten, starken Tasse Kaffee. Vor wenigen Jahren fand Tom Pierre zufällig für ein Deutsch-Französisch-Tandem auf Twitter und wenige Tage später trafen sie sich auf der Marilferstraße im Café Ritter. Damals konnte Tom noch kein einziges Wort auf Französisch nennen, aber es folgte Treffen auf Treffen in demselben Café und so lernten sich die zwei auch näher kennen. Also arbeiteten sie monatelang in beiden Sprachen an Grammatik, Aussprache und so und Pierre rübte lieber Grammatik statt Aussprache, weil er meinte, er habe keinen Akzent. Viel Zeit ist seitdem vergangen. Aber das Café Ritter ist noch immer ein Ort, wo sie gerne hingehen, denn dort lernten sie sich kennen und fanden den Mut, sich einander ihre Liebe zu gestehen. Dass Tom und Pierre sich lieben, ist nicht jedem ganz recht. Aber was diese Menschen nicht verstehen, ist, Liebe kennt weder Herkunft, Religion noch Geschlecht. Liebe hat einfach so viele verschiedene Gerüche in der Herzgasse. Für Gisem riecht die Liebe nach einem Kirschbaum, für Kevin nach den Inlandskates im Kofferraum, für Elfriede nach alten Büchern und für Lukas nach Mentholtaschentüchern. Für Lisa nach dem Döner, den sie vom Fortgehen runterschlingt und für Jan nach dem Moment, wenn er die Pizza aus dem Ofen nimmt. Für Herrn Meier nach Netflix und Chill und für Sabine nach dem kühlen Regen im April. Für Darlene nach ihrer ersten Fahrt mit Uber und für Andreas nach seiner Reise auf die Insel Kuba. Diese Menschen, die sind sich einander fremd. Was in Wien normal ist, weil da keiner seinen Nachbarn kennt. Aber auch wenn diese Menschen sich nicht kennen, kann jeder für sich den Geruch der Liebe nennen. Wie Liebe riecht, weiß nur jeder für sich. Mich würde interessieren, wie riecht Liebe für dich? Danke.
Ele!
Chef Doigu! Wir machen weiter. Wir sind eigentlich nicht spät dran in der Zeit, weil ich habe schon angekündigt und weiß es, dass es ewig gehen wird heute. Normalerweise wären wir schon längst in der Pause, aber wir sind heute nicht normalerweise. Wir sind insane. Deswegen begrüßen wir jetzt den zweifachen bayerischen Meister Yannick Sellmann!
Ja, hallo. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich hier zu diesem Jubelslam eingeladen wurde. Mir ist allerdings erst gestern aufgefallen, dass ich ein kleines Problem habe. Ich bin hier also sehr häufig. Ich bin hier auch sehr, sehr gerne. Das Problem ist aber jetzt, dass ich tatsächlich jetzt alle meine guten und vernünftigen Texte jetzt schon hier gelesen habe. Ich habe jetzt nur noch Quatsch übrig eigentlich. Ich hätte gern beim Jubelslam jetzt keinen totalen Blödsinn gelesen, aber es geht jetzt nicht anders. Ich finde das trotzdem lustig, ich hoffe ihr auch, es geht auch um Weihnachten, das war ja gerade. Zwei gute Argumente, warum man sich das trotzdem anhören kann, was ich jetzt hier lese. Es ist Quatsch, weil ich habe eine Lesebühne und da geben wir uns immer so extra schwierige Schreibaufgaben, aus denen eigentlich keine vernünftigen Texte entstehen können und lesen die dann vor. Ist für die Lesebühne ganz lustig, eignet sich sonst gar nicht, aber was soll ich machen? Der Text hier hatte die Schreibaufgabe, schreib einen Text über einen Frosch, der immer zu spät kommt. Ich habe ein Weihnachtsmärchen geschrieben. Viel Spaß. Bald ist wieder Weihnachten, die Zeit der Liebe, der Familie, der Geschenke. Lasst mich euch also erzählen von einem Märchen, einem Wintermärchen. Ein Wintermärchen, das nichts mit der deutschen Handballnationalmannschaft zu tun hatte. Ein Wintermärchen, das hier auf der Erde geschah. Vor 3 Jahren bekam ich das schönste Geschenk, das ich je bekam. Es war der 24. Dezember 2019. Ich war ziemlich fertig. Ich konnte am Tag selber erst anreisen in einem ICE, in dem ich von Nürnberg bis Hannover stehen musste. Kaum hatte ich meine Familie begrüßt, mussten wir auch schon in die Kirche. Ich wollte einfach nur noch schnell die Geschenke auspacken, mich nett bedanken, ab ins Bett. Doch dann entdeckte ich unter dem Weihnachtsbaum ein grünes Paket, das mir irgendwie besonders vorkam. Meine Eltern erzählten mir, das hätte der Paketbote gestern vorbeigebracht und gesagt, das ist für Yannick. Sie hatten sich kurz umgedreht und dann wäre der Mann verschwunden gewesen. Das Paket bewegte sich. Auf dem Paket lag eine Karte. Verwundert las ich sie mir durch. Der Inhalt war überschaubar. Hallo Yannick, hier ist dein Geschenk. In diesem Paket ist ein Frosch, der immer zu spät kommt. Viel Spaß damit. Noch entgeisterter öffnete ich das Paket. Darin war tatsächlich ein Frosch. Er starrte mich aus seinen niedlichen Glubschaugen an und ich wusste, das ist mein neuer bester Freund. Ich nahm ihn auf meine Hand und meinte, wollen wir Freunde sein? Der Frosch quakte vergnügt. Meine ganze Familie sagte, oh. Ich nahm meinen neuen Spielgefährten mit auf mein Zimmer. Ein wahres Weihnachtswunder. Oder wäre es zumindest gewesen, wenn dieses blöde Viech mal pünktlich wäre? Was soll ich denn mit einem Frosch, der immer zu spät kommt? Ein Frosch an sich ist schon ein bescheidenes Geschenk, seien wir mal ehrlich. Es gibt schon einen Grund, warum es auf dem Weihnachtsmarkt keinen Froschstand gibt und warum sich wirklich niemand auf der ganzen Welt je einen Frosch gewünscht hat, außer vielleicht so problematische 7-Jährige, die sich viel zu sehr für glitschige Tiere interessieren, die so tragbaren Behältern mit sich rumtragen und später definitiv mal Serienmörder werden. Niemand auf der Welt hat an Weihnachten gesagt, ich wünsche mir einen Espresso-Maker, einen Zalando-Gutschein und einen Frosch. Ein Frosch ist so ein fucking uncooles Tier, wirklich. Coole Tiere, die können es sich leisten, zu spät zu kommen. Das ist wie beim Menschen. Der soziale Status bestimmt darüber, wie oft und wie lange man zu spät kommen kann. Ist man beliebt genug, sagt niemand, ach, der ist ja wieder zu spät. Sondern alle sagen, ah, der wieder, immer zu spät. Und ein Frosch hat keinen sozialen Status. Ein Frosch ist so uncool. Ein Fuchs. Oh, ein Fuchs kann zu spät kommen, wie er will, ganz ehrlich. Oder ein Falke. Oh, ein Falke. Wenn ich mich mit einem Falken treffe und der kommt eine Stunde zu spät, wirklich, power to you, Falke, mit dir lege ich mich nicht an. Nimm mich mit in deinen Horst. Aber ein Frosch kommt bitte 10 Minuten zu früh. Das ist ja noch nicht mal das Schlimmste daran. Was ist das einzig Positive an einem Frosch? Wofür schenkt man sich Frösche? Was ist die einzige vernünftige Eigenschaft an einem Frosch? Dass die sich verwandeln. So, man schmeißt die gegen die Wand oder knutscht die ab oder tritt drauf oder keine Ahnung, dann verwandeln die sich. Und hat man einen Freund oder einen Prinzen oder was weiß ich. Aber das bringt mir doch nichts. Ich will doch nicht einen Prinzen, der zu spät kommt. Prinzen dürfen nicht zu spät kommen. Mitglieder eines royalen Königshauses haben genau eine Funktion. Und zwar pünktlich zu sinnlosen Terminen zu erscheinen und gut aussehen. Meine Damen und Herren, der Prinz. Der hat mir gerade geschrieben, seine U-Bahn steht im Tunnel. Das ist doch nix! Prinz, der zu spät kommt, ist eigentlich noch schlimmer als ein Frosch, der zu viel zu spät kommt, weil der Prinz ist ja wichtig. Und ein Freund, der immer zu spät kommt, davon habe ich genug. Das ist genau das, was ich brauche. Noch eine Person im Freundeskreis, mit der man nix planen kann. Da kriegst du einen Frosch aus einem mysteriösen Paket an Weihnachten, denkst dir, geil, den werfe ich an die Wand, dann wird ein Mensch draus und dann wenigstens immer eine Person, die zu meinen Spieleabenden auch kommt und dann ist das so ein Mensch geworden, der so Sachen sagt wie, ja, klingt mega die Idee, ich würde das dann an dem Tag aber flexibel entscheiden, ob ich komme. Was soll das denn? Das denn heißt, du entscheidest, das flexibel entscheidest. Doch jetzt nicht flexibel. Hast du den Abend noch frei? Ja. Hast du Bock drauf? Ja. Dann block dir doch diesen einen Abend in deinem Kalender. Wie flexibel musst du denn sein? Bist du bei der Freiwilligen Feuerwehr und hast dauernd so einen Pieper in der Hand oder was? Warum brauchst du denn die Möglichkeit, dich zu jeder Sekunde deines Lebens für was anderes entscheiden zu können? Warum hast du überhaupt einen Kalender? Wie funktioniert denn dein Arbeitsverhältnis? Wie bist du jemals in Urlaub gefahren? Außerdem, du warst vor einer Woche ein Frosch.
Wo bist du denn die ganze Zeit? Was hat ein Frosch denn für Termine? Warum bist du denn immer zu spät? Wo bist du denn überhaupt? Du bist auch als Frosch schon immer zu spät gewesen. Was hat ein Frosch für Leichen um 7 und dann noch eine Libelle aus der Luft holen um 8 oder was? Frösche haben keine Termine. Was für ein Scheiß ist denn mit einem Frosch, der immer zu spät kommt? Wohin kommen die denn zu spät? Ist das so eine Philosophenkacke, dass man nie weiß, ob der Frosch da ist oder nicht? Schrödingers Frosch oder was?
Das alles habe ich diese Hexe gefragt, die mir das Paket unter den Baum gelegt hat. Klassische bodenständige Hexe mitten im Wald, Lebkuchenhaus, zwei Kinder im Käfig, kennt man. Die meinte dann, sie wäre halt eine Hexe und ihr teuflisches Ding wäre so Tiere zu verschicken, die keinen Sinn ergeben. Eine Weinbergschnecke mit einem Bausparvertrag. Ein Maulwurf, der nur nach unten graben kann. Eine kleptomanische Muschel. Einfach damit Leute dann zu der Hexe kommen und verwirrt sagen, hä, warum haben sie mir denn eine kleptomanische Muschel geschenkt? Eine Muschel hat doch schon alles, eine riesige Perle, den größten Schatz, den das Meer zu bieten hat. Warum sollte eine Muschel klauen? Ja, und dann würde sie die halt einsperren und essen. Ich schreibe diese Nachricht also aus einem Käfig, in dem ich zurzeit gemästet werde, um von einer Hexe gegessen zu werden, als Warnung an die Außenwelt. Wenn ihr ein Tier bekommt, das keinen Sinn ergibt, macht euch nicht 3 Jahre eures Lebens die Mühe, den Sinn dahinter zu finden, sonst werdet ihr gegessen. Dankeschön.
Vielen Dank, Yannick Sellmann. So, einen haben wir noch. Er ist auch mal Meister gewesen, deutschsprachiger im Einzel und im Team. Das ist schon lange her, aber er ist immer noch großartig und er war schon bei vergangenen Jubiläen anwesend. Und deswegen freue ich mich sehr, dass er auch heute da ist. Also würdigt das bitte mit einem 10-Punkte-Auftrittsapplaus. Hier ist für euch aus Bochum Sebastian 23.
Einen wunderschönen guten Abend. Geht's euch gut? Das sind etwa 8-10%, die reagiert haben. Das ist eine gute Quote. Ich freue mich. Das ist eine sehr hohe Beteiligung. Es ist schön, hier zu sein. Ich bin den weiten Weg aus Bochum hierher gekommen. Das bewegt exakt niemanden hier im Raum. Geil! Alles so, ja, und? Ich bin 8 Meter hierher gelaufen, du Arsch. Nee, okay, gut. Ich habe Texte mitgebracht. Ich möchte mit einem neuen Text einsteigen. Es ist so, dass ich während des Lockdowns natürlich lange nicht auftreten konnte. Umso froher bin ich jetzt, wieder auf Bühnen stehen zu können. Ich habe einen Text mitgebracht, den ich in der Zeit geschrieben habe, weil ich neue Freunde gesucht habe während des Lockdowns im Internet. Vielen Dank. Ich habe dazu meine politische Meinung einfach so ins Netz reingeschrieben. Und ich dachte, da melden sich dann vielleicht ein paar Nette. Das hat eingeschränkt gut funktioniert. Also ich habe so Themen genommen, wo ich dachte, so, das beschäftigt doch alle. Weiß nicht, so Corona, Impfungen. Und dann habe ich so zum Beispiel in einer Querdenken-Telegram-Gruppe habe ich eine Mitteilung gefunden, wo der Querdenken-Arzt Bodo Schiffmann geschrieben hat, dass er herausgefunden hat, dass die Impfungen unfruchtbar machen. Und dass diese Unfruchtbarkeit dann sogar vererblich sei. Und dann habe ich davon einen Screenshot gemacht und diese auf Twitter gepostet und darüber geschrieben, wie? 3 Buchstaben, es sind 1000 neue Freunde gefunden worden. Es ist toll. Alle waren happy und haben mir so Nachrichten geschrieben. Diese eine hat geschrieben, lösch deinen Account, du hässliches Inzuchtkind. Aber da liegt ein Missverständnis vor, weil ich bin gar nicht hässlich. Ich habe dann einen anderen Text geschrieben, lieber übers Internet als übers Freunde finden, weil es im Internet so viele Tutorials gibt und zwar für alles, also für wirklich schwierige Sachen, die man dann da lernen kann. Es gibt zum Beispiel ein 10-minütiges YouTube-Video darüber, wie man sich ein Käsebrot zubereitet und das finde ich toll und ich wollte eine Geschichte über Tutorials schreiben, die ist hier, die heißt Wie man. Wie man einen guten Text anfängt. Wie man eine straffere Gesichtshaut kriegt. Wie man aus veganen Zutaten sein eigenes Gleitgel anmischt. Ich schicke euch nachher den Link. Wie man aus alten Glühbirnen etwas Neues bastelt. Wie man ohne Spülmaschine abspülen kann. Wie man im Stehen kackt. Wie man parallel 8 weitere Sprachen lernt, wie man aus einem alten Freund etwas Neues bastelt, wie man im Liegen kackt, wie man sich aus Luft und etwas Licht neue Kleider näht, wie man ein Huhn als Reittier nutzen kann. 8 Tipps, wie man nicht mehr auf Clickbait reinfällt. Tipp 6 wird dich überraschen. Wie man seine Depressionen mit Zitrusfrüchten behandeln kann. Wie man seine Zitrusfrüchte depressiv macht. Wie man ohne Google nach Google googelt. Wie man aus altem Gemüse einen leckeren Saft zubereiten kann. Wie man von der Decke hängend kackt. Wie man ein Pferd dazu bringt, ein Ei zu legen. Wie man sich selbst ins Knie fickt. Wie man im Zeitalter der gut gemeinten Ratschläge überlebt. Wie man eigene Tutorials schreibt. Wie man Schmuck aus eigenen Popeln bastelt. Wie man aus einem alten Freund einen leckeren Saft zubereiten kann. Wie man im Grünen rot sehen kann. Wie man die eigene Beerdigung super awkward macht. Wie man eine Spülmaschine spielt, wie man eine Spielmaschine spült, wie man inneren Frieden findet, wie man inneren Frieden wieder los wird. Wie man die Klimakrise als Privatperson beenden kann. Tipp 39 wird dich überraschen. Wie man Olivenöl statt Benzin in den Tank kippen kann. Wie man Decke und Boden unterscheidet. Und mein Lieblingstipp, wie man in 6 einfachen Schritten 4 Meter vorwärts kommt. Warum nicht? Wie man Aufzähltexte schreibt, wie man selbstreferenzielle Witze macht, wie man einen Text gut beendet, wie man die Schnauze hält, wie man lernt, wann aber mal wirklich Schluss ist. Und ich möchte trotzdem noch einen zweiten Text vortragen. Ich habe das gerade so kurz angekündigt, ich habe mich politisiert im Internet. Ich habe noch ein politisches Gedicht dabei, das habe ich geschrieben über die Schweiz. In der Schweiz ist Politik so, dass sie aus Neutralität besteht. Man mischt sich in nichts ein. Auch zu krassen Sachen sagen die nichts. So, Russland greift die Ukraine an, die Schweiz so, nö, sag ich nicht, weiß ich nicht. Und dann haben die gemerkt, alle anderen machen was. Ja, der Rest von Europa macht Proteste dafür, dagegen, Boykotte, alles Mögliche passiert. Und dann haben die beschlossen, wir müssen auch was tun. Und eine der größten Firmen der Schweiz ist die Zürich Versicherung. Und die Zürich Versicherung hat als Logo einen riesigen blauen Kreis mit einem weißen Z drin. Das ist natürlich ein Symbol, das so auch von der russischen Armee verwendet wird. Also haben die das gestrichen. Die haben das wirklich aus dem Logo rausgestrichen, dieses große weiße Z. Und ich dachte, wow, darüber schreibe ich ein Gedicht. Und das Gedicht heißt Uruk in die Ukunft. Wer sein Volk gern unterdrückt, hat, damit ihm das auch glückt, ein Arsenal von Hasssymbolen. Das gilt auch östlich hinter Polen. Kreuze, Haken, Gesten, Fahnen, Hauptsache, dass alle ahnen. Zeichen machen Hass komplett. In Russland ist das gerade das Z. Dagegen hoffen sie im Westen nach Boykott, Gesang, Protesten endlich Frieden zu erreichen, indem sie dieses Z nun streichen. Vom Logo der Versicherung Zürich blieb so nur noch ein Ürich übrig. Doch damit fängt es ja nur an, weil so viel mehr noch folgen kann. Eines ist zum Beispiel klar, Jazz heißt künftig nur noch Ja. ZZ Top sind endlich top. Und Amazon, der Online-Shop von Jeff Bezos. In Kindergarten und in Schulen wird man statt zu puzzeln, poolen. Wenn Pizza nur noch Pia heißt. Nicht, dass man da die Falsche beißt. Dieser Trend hat seinen Reih. Nicht nur in der schönen Schwei. Die Skizze fährt hier nur noch Ski. Einen Comicschläfer hört man nie. Weil die schlafen in Comics immer, dann ist da so eine Sprechblase daneben, in der steht Z. Keine Witze mehr erklären. Vielleicht genug von solchen Oten. Die finde ich selbst total zum Koten. Der Osterhase Polly Eid, das sind die Eichen unserer Eid im Jahr 2000, wei und war nicht, was soll das garne, denn jetzt an sich langsam wirkt es wie ein Zwang, wo, ein Wang, wo hört es auf, wo fange ich an? Lass uns bessere Ukunft üchten, diese Welt durch Sprache richten, wenn's denn hilft gegen den Krieg. Leb wohl, Symbol der Politik, auf ein besseres Tomorrow. Schöne Grüße, euer Zorro. Dankeschön.
Sebastian 23.
Das war sie schon, die erste Stunde Lost and Found vom Jubelslam im E-Werk in Erlangen. 21 Jahre Poetry Slam. Gleich geht's weiter in Stunde 2.
Erschrecken Sie bitte nicht.
Ihr seid immer noch auf der 95,8 bei Radio Z.
Lost and Found. Found and Lost and Lost Found.
Hallo auch zur zweiten Stunde Lost and Found hier auf der 95.8 bei Radio Z in der Februarausgabe 2023. Wir sind auch in dieser zweiten Stunde unterwegs bei 21 Jahre Poetry Slam im E-Werk Erlangen mit zahlreichen Poetinnen und Poeten, dem Finale und mit Gästen. Danke nochmal an die Poetinnen und Poeten und an Kati Mock für die Moderation und den Support. Viel Spaß beim Zuhören, auch in dieser zweiten Stunde Lost and Found. Am Mikrofon und Technik, Chris.
So, wir kommen jetzt zu einem Moment. Ich habe mich eigentlich am meisten auf diesen Act jetzt gefreut, weil er wird am überraschendsten. Ich habe Teaser gehört, ich werde euch nichts verraten und ich freue mich wirklich sehr, sehr, dass er hier ist. Ich habe es schon vorher viel gesagt. Er ist der Gründer des Erlanger Poetry Slams. Viele von euch hier im Saal kennen ihn noch viel mehr wahrscheinlich nicht, denn er hat vor 10 Jahren diesen Poetry Slam übergeben, damals an Lukas Fasnacht, und er ist wieder hier. Und wir freuen uns sehr, weil ich mich sehr freue. Bitte rastet aus für Jan Siegert!
Hey, ja, also ein bisschen Fallhöhe ist auf jeden Fall gut. Ja, also ich bin Jan Siegert und du hast gesagt, viele werden mich noch kennen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Hast vorher gefragt? Na dann. Also die, die mich noch kennen, sehen, ja, der Zahn der Zeit nagt an uns allen. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein kann, nach so langer Zeit. Und ich will gleich mal damit einsteigen, dass ich was aufkläre, was ich irgendwie nie irgendwie aufgeklärt habe während meiner aktiven Zeit. Es ist auch nicht ganz ohne für mich, hier aufzutreten, eine Veranstaltungsreihe zu beehren, die ich selbst gegründet habe, vor einer Anzahl an Jahren, die größer ist als die Lebensjahre mancher anderer Auftretender hier heute Abend. Das muss man auch erstmal verarbeiten und wegstecken. Aber ich komme wie immer aus Stuttgart. Ich kam die ganze Zeit aus Stuttgart. Wie kam es dazu, dass jemand in der Metropolregion Nürnberg im Herzen Frankens, wo die Schwaben ja manchmal nicht wohlgelitten sind, hier den Slam installiert hat, der eigentlich aus Stuttgart kommt? Das will ich ganz, ja, es war gelebte Völkerverständigung. Es war aber auch einfach die Tatsache, dass ich ursprünglich auch mal hier gelebt habe. Und ich fühlte mich immer ein bisschen als Außerirdischer zur damaligen Zeit. Ich werde an verschiedenen Stellen heute Abend hier klingen, wie jemand, der eben aus der guten alten Zeit berichtet. Das lässt sich nicht vermeiden, als es noch die D-Mark gab und so weiter. Es war eben so, sorry. Und damals habe ich hier als junger Mensch, der sich fürs Schreiben interessiert hat, nie Anschluss gefunden. Ich habe mal versucht, Teil zu werden von einer kulturinteressierten Lesegruppe, ein Lesezirkel in Nürnberg. Über eine Kleinanzeige hatte ich den gefunden. Die zweitjüngste Person war 3-mal so alt wie ich. Und ich dachte wirklich, ich muss ein Alien sein. Oder die Franken sind einfach, ich sag mal, nicht 100% kulturinteressiert, sondern anderweitig beschäftigt. Und ich bin dann nach Stuttgart ins Exil gegangen und dort habe ich alles gefunden. Und ich fühlte mich, als wäre ich in der großen, weiten Welt angekommen. In Stuttgart, muss man sich mal vorstellen. In fucking Stuttgart. Naja, auf jeden Fall dachte ich, es ist irgendwie so eine idealistische Pflicht, das hierher zurückzubringen an den Ort, wo ich es gesucht und nicht gefunden habe. Nämlich einen Platz, wo Menschen, die schreiben, egal ob gut oder schlecht, sich einander begegnen. Ja, so war das. Also sorry für die langweilige Vorrede. Es wird jetzt gleich ein bisschen, naja, maybe besser. Maybe. Ja, also 21 Jahre sind ein biblisches Alter. Wie, welche Worte wählt man da, um das irgendwie auch zu würdigen, da gut reinzukommen? Ich habe keine gefunden, kein Zitat gefunden. Ich habe mich daran erinnert, wir haben angefangen in der Kellerbühne mit diesem Slam. Damals war das ein noch völlig unbekanntes Format und alle dachten, wow, Underground, geht's nicht mehr. Ist es New York oder was? Und Jetzt ist das natürlich absoluter Kleinkunst-Mainstream, der hier aber natürlich auf einem anderen Niveau präsentiert wird, das ist ganz klar. Aber damals war das eben so in der Kellerbühne, wo es auch sehr rau und roh ist. Das E-Werk ist eh ein sehr rauer Ort hinter den Kulissen. Also da muss man schon auch, da muss man schon was abkönnen hier. Ne? Da fasst man sich nicht mit Samthandschuhen an im E-Werk, ja, auf eine positive Art. Und ja, dort hatten Künstler, die da mal Station gemacht hatten in auf ihren Tourneen, hatten dort auf der Backsteinwand mit Edding so eine Reihe begonnen. Das war so eine Art, ja, Aufzählungsliste, die man immer ergänzt hat. Immer kam ein Neuer und hat was weitergeschrieben. Das System war selbsterklärend. Das war für mich so eine eindrückliche Illustration am gemeinsamen, kollektiven, lustvollen Umgang mit Sprache. Und damit möchte ich hier einsteigen. Anis Joplin, Alanis Morissette, Anis Young, Anis Presley, Red Hot Chili Anis, Anus Calyptica, Anus and the Chipmunks, Anastasia, Anus Winehouse, Nirvanus, Santanus, Metallicanus, Brian Anus, Queens of the Stone Anus, DJ Bobanus, Florian Silberanus. Ja, das fand ich war am passendsten für was Poetry Slam maßgeblich ausmacht. Ja. Ich freue mich heute hier zu sein als Special Guest, der mit zu den unbekanntesten Künstlern auch im Line-Up gehört. Und den Slam habe ich natürlich nicht allein gegründet, sondern mit einem ganzen Team, von denen heute leider nicht so viele hier sein können. Die hatten sich in alle Winde zerstreut. Ich wünschte, sie wären alle da, und das waren nämlich mein Bruder Manuel, der ist heute da, aber auch meine Freunde Steffen und Manuela Bremmert, Michael Neumeier und Bastian Schiller, das war das Originalteam. Das ist nice. Es ist vielleicht geht euch das so, im Fortgang dieses Auftritts könnte der Eindruck manchmal entstehen, dass nicht ich für euch auftrete, sondern umgekehrt, weil dieser Text so konstruiert ist. Und es ist toll, ich merke, dass ihr euch da ein bisschen drauf einlasst, vielleicht. Mal gucken. Ich mache jetzt erstmal diesen Teil, wo ich erzähle, wie es damals war. Und das waren auch rauere Zeiten damals natürlich. Als die Showreihe startete, da lebte ich bereits seit einem halben Jahr in Stuttgart, wo ich als Aushilfspförtner im Rotkreuz-Krankenhaus arbeitete. Und in einer Nachtschicht habe ich dort 15.000 Flyer fabriziert mit dem Krankenhauskopierer. Da habe ich direkt auf A4 gemacht, weil das sonst so kompliziert gewesen wäre. Und mich tags drauf habe ich mich hier in einen verrauchten ICE, selbst stark rauchend, die ganze Zeit auf dem Weg nach Erlangen gemacht. Und dann geht hier diese Geschichte los, also in diesem Januar, als die erste Show war. Wir schreiben 2002, die erste Januarwoche war vorbei, das Jahr frisch angebrochen, der Euro gerade eingeführt, Gerhard Schröder war noch Kanzler. Im Schein der hereinbrechenden Nacht verlasse ich mit Basti den langen Johann, um in seinem tiefer gelegten Nissan Bluebird zu steigen und die bullige Karre mit dem ausgebreiteten Adler auf der Motorhaube dann ziellos durch die Straßen Erlangs zu fahren. Abwechselnd stiegen wir hinauf, um halb aus dem Schiebedach ragend bündelweise Flyer auf die Fußwege und in die Gassen zu schleudern. Ja, so haben wir es damals gemacht. Michi hatte auf epoetry.de eine Homepage gebaut, das war ja dieses Vor-Social-Media-Zeitalter, da gab es noch sowas, das nannte sich Homepage, und da hat sich alles abgespielt im Internet. Es war eigentlich ziemlich abgefahren. Wir hatten eine Seite, die hatte eine Forums- und Gästebuchfunktion, und damals wurden solche Elemente noch benutzt. Manuela hatte ein Logo entworfen, das ein wenig an einen Fisch erinnerte, und würde sich künftig um die Plakatgestaltung und den Einlass kümmern. Steffen hatte mit dem E-Werk die passendste Location in der Region klargemacht. Also wir wollten irgendwo in Nürnberg, Fürth oder Erlangen halt diese Show machen. Und das E-Werk schien uns einfach die beste Wahl zu sein. Ja. Wir waren vorher, haben wir tatsächlich einen kleinen Testpiloten im K4 in Nürnberg gemacht. Aber ja, ja, okay. Manuel, das ist mein Bruder, würde alles mitschneiden und die Bühnenreihe mit einer monatlichen Sendung auf Radio Z begleiten. Also die ersten 11 Jahre hatte tatsächlich der Slam eine begleitende Radiosendung. Ja. Die erste Show war ein Exzess. Fast 100 Zuschauer mehr als zugelassen quetschten sich in die Kellerbühne. Laufwege, Treppengeländer, jeder Meter war besetzt. Überall wurde permanent geraucht. 12 Poetinnen waren im Wettbewerb, Steffen und ich moderierten zu Beginn noch gemeinsam, hauptsächlich darum, um die Namen der Auftretenden immer zu zweit grüllen zu können beim Anmoderieren. Das war damals so ein Thing einfach. Der Abend endete mit einem Doppelsieg des Impro-Theater-Schauspielers Matthias Egersdörfer und der Dichterin Nora Gomringer, deren im Publikum sitzender Vater sich lautstark darüber beschwerte, dass ich sie als Nora Gorninger ankündigte. Was rückblickend auch verständlich war, immerhin war und ist Eugene Groninger der Begründer der konkreten Poesie. Die Show begann mit 40 Minuten Verspätung, weil wir ein bisschen Star-Allüren repräsenten wollten. Und das haben wir auch die ersten 6 Monate gemacht. Der Abend endete nach 1 Uhr nachts. Unser DJ Tobi Reinhardt spielte ausschließlich Philly-Sound von Vinyl. Alles wurde von einem Uni-Filmteam mit mehreren riesigen antiken Kameras aufgezeichnet. Mehr als 7 Stunden Bildmaterial entstand, das später nie jemand geschnitten hat und wir irgendwann verloren haben. Also falls jemand irgendwie dieses Material hat, naja, es ist unwahrscheinlich. Jugendliche Ignoranz und Leichtfertigkeit gemischt mit Leichtfüßigkeit, Euphorie und Hybris. Das war der Treibstoff, mit dem damals dieser Testballon eines in der Region noch völlig unbekannten Kleinstkunstformats abhob. Weit über 100 Shows folgten. Was war da zu sehen? Rapper rappten, Trauernde trauerten, Liebende schmachtende, Dilettanten dilettierten, Talentierte talentierten. Visionäre utopierten, Genies genierten und mit befremdlichen Künstlernamen begleitete Reisepoeten arbeiteten sich bald unermüdlich am Genre der humoristischen Erlebniserzählung ab. Mir imponierten alle, die ihre eigene Kunst ernst nehmen, die eine eigene künstlerische Vision kompromisslos umsetzten, ganz unabhängig von Erfolg und Entertainment Value. Möglichst viele von ihnen gleichzeitig zusammen auf die Bühne zu bringen, war mir eigentlich das zentrale Anliegen. Und gerade am Anfang reagierte ich da, das sehe ich rückblickend auch kritisch, etwas allergisch auf spaßige Easy-Listening-Texte. Und als der Nürnberger Kleinkünstler Michael Jakob damals beim Erlanger Slam einen Text darüber vortrug, wie er seinen Namen Michel in den Schnee pisste, es aber nicht ganz schaffte und am Schluss noch den I-Punkt hinwichsen musste, reagierte ich kühl auf seine anschließende Anfrage, künftig zusammenzuarbeiten. Das ist für die Historie nicht ganz unwichtig, denn an diesem Abend begann eine langjährige Rivalität zwischen uns, die ich auch sehr sorgfältig hegte und pflegte. Und die sicher für beide Seiten sehr produktiv gewesen ist. Das ist Ihnen ja, ist ja sicherlich klar, dass sowas auch fruchtbar ist, so eine Rivalität. Ja, und sein später gegründeter Verein Kulturschock e.V., vielleicht ist er bekannt, der veranstaltete über die Jahre in immer mehr Städten, Gemeinden und Dörfern Slams, sodass sie bald nicht mehr zählbar waren. Und wer im Großraum Nürnberg damals seinen Koffer unbeaufsichtigt auf dem Bahnsteig stehen ließ, der lief Gefahr, dass Kulturschock einen Slam darin veranstaltete. Erlang aber blieb Inhaber geführt. Später stießen noch der langjährige Stammzuschauer Nikolaus Schmidt, der danach Lukas Fasnacht und Sieglinde Holzknecht zum Team und natürlich dann eines Tages Kathi Mock. Die sollen dann eben ihre eigenen Geschichten irgendwann erzählen, denn als ich im Januar 2013 den Slam an Lukas Fasnacht abgegeben habe, beschloss ich, mich danach nicht mehr einzumischen und das E-Werk verabschiedete mich feierlich mit einem Wurstkorb. Und ja. Während meiner Zeit als Erlanger Slammaster war ich allerdings nicht nur Aushilfspförtner, ich arbeitete auch mehrere Jahre in einer Stahlgießerei und anschließend als Kettensägentester. Ich studierte soziale Arbeit und ich reproduzierte mich auch. Meine pubertierende Tochter ist 5 Jahre jünger als dieser Slam. In ihrem Handy bin ich als Cringe Lord eingespeichert. Und vorher hieß ich Whatever. Ja. Mein kleiner Sohn ist 3. Ich erzähle jetzt an dieser Stelle etwas über mich, ein bisschen. Wenn er etwas machen will, das er eigentlich nicht darf, tritt er selbstsicher nach vorn und sagt: Keine Sorge, ich bin Experte. Zur Gründung des Erlanger Slam stieg ich damals noch mit 66 Kilo extra schlank in den Ring und heute verleihen meinen Worten 21 Jahre Bühnenerfahrung, Gewicht, aber auch 21 Kilo mehr auf den Rippen. 21 Jahre, 21 Kilo. Ja, ich würde gern behaupten, dass das eine Langzeitperformance ist. Es ist jetzt 2023 und noch bis Mitte letzten Jahres hatte ich verschiedene Stuttgarter Kleinkunstformate moderiert, bevor ich finally retirete, wie man heute sagte. Nur manchmal springe ich noch ein als Conferencier, wenn gerade alle anderen Corona haben. Ansonsten bin ich von Beruf Sozialarbeiter, aber ich mache keine Sozialarbeit, sondern bin eher so ein strategischer Projekthuber mit relativ viel Freiheit und ich kann eigentlich machen, was ich will, was sehr toll ist, denn alles, was ich mache, ist in den letzten Jahren immer zuallererst ein Kunstprojekt und egal, ob das Filme, Festivals oder Kunstausstellungen sind, so halte ich das. Und manchmal sind dabei die Fördersummen sehr hoch und Bedenken zerstreue ich dabei auch immer mit dem Hinweis, keine Sorge, ich bin Experte. Und aktuell, jetzt komme ich hier zu diesem Part, den die Kathi wahrscheinlich gemeint hatte, dieser experimentelle Part, in den ich mich jetzt selbst aus meiner Komfortzone verschwindend hineinbegeben möchte, den leite ich jetzt hier mit ein. Aktuell mache ich gerade was, was ich auch noch nie gemacht habe, aber ich tue eben so, als könnte ich es und mache es. Ich produziere zusammen mit meinem Bruder ein Videospiel, ein Adventure, was storybasiert ist und was Ende des Jahres erscheint, auch worldwide, auf Nintendo, PC, Android und iOS. Und was das erwähne ich deswegen, weil es in diesem Spiel nicht nur auch einen Poetry Slam gibt, sondern weil in diesem Spiel auch eine Einstiegsszene drin ist, die ganz direkt mit dem Erlanger Slam zu tun hat. Also das Spiel spielt zwar nicht in Erlangen, sondern in Stuttgart, sorry, aber was am Anfang von diesem Spiel passiert, so eine interaktive Erzählung, ist eben etwas, was mich hier in meiner Zeit ganz persönlich und privat stark geprägt hat. Und das Spiel heißt Cinnamon Sky, der Zimthimmel, der orangene, süße, bittere Himmel. Und ich habe nach den Slams, wenn ich dann zurück musste nach Stuttgart, bin ich häufig noch nach der Show ins Auto gestiegen und gefahren. Das heißt, diese ganzen Eindrücke, habt ihr heute auch eine Menge Eindrücke bekommen, manche Texte sind auch berührend, manche sind scheiße, manche sind toll, ja, das alles, das hat man dann noch im Kopf und fährt aber so eine elendlange, langweilige Autobahnfahrt, ja, wo man das sich so immer wieder abspielt und um da einfach wach zu bleiben, nicht zu sterben, schreiend in der Leitplanke, habe ich immer sehr laut SWR 4 gehört, Schlagermusik. Ja? Und diese Schlagermusik, die verbinde ich ganz intensiv mit Poetry Slam dadurch. Ja? Weiß nicht, ob ihr das kennt, SWR 4, diese Moderatorenstimmen, die so wahnsinnig tief sind. So. Ja, das war unsere Ursula. Und also ich habe keine tiefe Stimme, aber das sind so diese knarzigen, tiefen Moderatorenstimmen und dann diese Schlager, die sich eigentlich immer um Sex drehen, ja, auf eine vornehme Art oder auf eine anständige, prüde Art. Ja, Sehnsucht, Sex, Liebe, oh, ja, das sind diese Schlager und die verbinde ich mit dem Slam. Und jetzt habe ich gedacht, in diesem Spiel, das beginnt mit einer Autobahnfahrt nachts und da läuft Schlagermusik. Ja. Und so wie ich damals gefahren bin und Schlager gehört habe und die Slams verarbeitet habe, es waren ja über 100 Shows, so beginnt dieses Spiel. Ich habe aber nicht nur Schlager gehört, sondern ich habe auch immer irgendwann angehalten, eine Pause gemacht an der Autobahnraststätte und ich habe eine Truckerwurst gegessen. Das ist das Einzige, was man eigentlich essen kann, fand ich, eine Truckerwurst. Und ja, ich würde jetzt gern mit euch zum Abschluss einen Schlager hören und dabei eine Truckerwurst essen. Mein Bruder, der, Dankeschön, Manuel. Mein Bruder hat also diese Radiosendung 11 Jahre auf Motto moderiert. Ich habe die Truckerwurst in einer, warum sind da Fusseln dran? Ist die dir runtergefallen? Das ist ein Feature, okay. Im Videospiel kann ich leider keine bestehende Schlagermusik verwenden, weil die GEMA hat noch keinen Tarifvertrag für das Medium Videospiel, gibt es erst seit 40 Jahren, so schnell sind die da nicht. Deswegen habe ich selber einen Schlager produziert. Ich kann nicht singen, ich habe einfach nur den Text geschrieben und dann einem fähigen Musiker, meinem guten Freund Nikita Gorbunov, gesagt, wie der klingen soll. Und dieser Schlager heißt auch Cinnamon Sky, den hören wir uns jetzt an und dabei esse ich die Wurst. Und das ist ein Moment, der ist für mich wichtig und den könnt ihr gern mit mir erleben. Und vielleicht findet ihr in diesem Schlager, der natürlich wie die Schlager so üblicherweise sind, sehr einfach gehalten ist, also der ist keine intellektuelle Überforderung, vielleicht findet ihr da auch Querreferenzen zu dem, was Poetry Slam ausmacht. Und vielleicht auch nicht. Ja, dann Ton ab, guten Appetit. Cinnamon Sky, Interpret heißt Roger Frieden. Fast wäre sie noch warm gewesen.
Jan Siegert! Ich habe sehr viele Gefühle gerade. Und das riecht nach Wurst. Versetzt wurde. Wir freuen uns auf ihn und ich hoffe, ihr habt es nicht verlernt. Bitte gebt ihm einen 10-Punkte-Auftrittsapplaus. Hier ist für euch Yannick Sellmann!
Ich habe nicht gedacht, dass das passiert, aber ich habe tatsächlich einen Text, der dazu ganz gut passt. Ja, es ist eine weirde Obsession. Radio ist eine weirde Obsession von mir. Ich habe als Kind schon irgendwie den Traum gehabt, mal Radio zu moderieren, aber nicht so ein großes Radio, so wie an SWR 4 Schlagerradio, sondern so ein kleines Radio, was allen egal ist, und da würde ich gerne die Morningshow moderieren, weil was ich an Morningshows so geil finde, ist, dass die Morningshow-ModeratorInnen, die das moderieren, immer mit so einer massiven, riesigen, gespielten Energie in diese Sendung reingehen, die um 5 Uhr morgens läuft, die überhaupt gar nichts zu der Emotion passt, die man hat, wenn man sich das anhört, gerade beim Zähneputzen so müde mit der Zahnbürste halb im Mund hängt. So. Und das finde ich geil. Das passt doch überhaupt gar nicht zu meinem Lebensstil. Also das zu machen wäre richtig ungesund für mich. So einfach, aber ich finde die Vorstellung, einfach irgendwie morgens um 3 aufzustehen und dann an allen besoffenen Leuten vorbei in die Arbeit zu fahren und dann um 5 Uhr eine Morningshow zu moderieren, irgendwie geil. Das mache ich natürlich nicht, aber ich habe einen Text geschrieben, wo ich mir vorstelle, wie das wäre. Man merkt in diesem Text, dass ich vor allem sehr viel mit so Studentenradios zu tun hatte. Aber los geht's. Also stell euch vor, es ist 5 Uhr morgens, macht Radio an und ihr hört das. Hallo, meine kleinen und großen Freunde hier auf Radio Energy Bottrop. Es ist 5 Uhr morgens und ihr wisst, was das heißt. Es ist Zeit für die Morgenshow mit mir, dem Sellmann. Jawohl, ihr seid gerade aufgestanden. Ich habe mir gerade drei Red Bull zuckerfrei reingeknallt. Wir gehen rein. Bitte stellen Sie die Sitze gerade. Der Tower hat die Erlaubnis zur sofortigen Ausschüttung von Endorphinen freigegeben. Wir biegen ein auf die Startbahn der guten Laune mit unserem ersten Hit. Dragostar, den Day von Ozone. Oh, ein wahrer Klassiker. Ja, so liebe Freunde, das war Ozone mit Dragostar den Day und das bringt mich sofort zu unserer heutigen Challenge. Ganz nach Maya-Hi, Maya-Ha haben wir heute die Mara-Hi-Mara-Ha-Challenge. Wir haben euch gefragt, ob ihr Mara heißt und wenn ja, dann solltet ihr anrufen. Hallo, ist da Mara? Ja, hallo, hier ist die Mara. Mara, sag mal Hi. Hi? Okay, Mara, sag mal Ha. Ha? Mara, du hast 5 € gewonnen. Oh, toll, 5 €. Ja, das ist schon einiges, Mara. Willst du noch Oma, Opa und Mama grüßen? Nee, danke, super, Mara. Ganz toll, genieß die 5 €. Wie kriege ich die denn? Danke, Mara. So, und wenn ihr nicht Mara heißt, dann haben wir ja auch was ganz Tolles für euch. Hier im Studio ist jetzt der Leadsänger Stefan von der Band Against the Revolution, unser Rookie-Tipp der Woche. Stefan, was macht ihr denn für Musik? Ja, also unsere Musik ist so ein Statement gegen den Mainstream. Deshalb spielen wir so ein Indie-Pop-Soul-Singer-Songwriter-Funk-Pop-Metal-Mix mit Dubstep-Elementen. Ah ja, ja, Dubstep. Dubstep kenne ich, das war wie bei Bangarang. Kennst du noch Bangarang, Stefan? Bangarang, das war ein Hit von Skrillex damals. Skrillex klingt wie Tippex. Hast du mal Tippex benutzt, Stefan? Nee, ich habe Tippex nicht benutzt, weil das war so Mainstream. Ah ja, voll Mainstream. Mainstream mag ich auch gar nicht, ich bin euer so Typ Sidestream. Hä? Stefan, was machst denn du eigentlich beruflich? Ich studiere Jura und wohne auf dem Anwesen von meinem Vater. Ah ja, nice, Stefan. Stefan spielt heute mit seiner Band Against the Revolution ein Konzert auf dem Ikea-Parkplatz am Autobahnkreuz Dortmund-Scharnhorst. Verpasst das auf jeden Fall nicht, das wird sicher. Und was ist das denn hier? Hier ist gerade eine Nachricht von meinem Chef im Studio angekommen, der von mir verlangt, ein bisschen ruhiger zu moderieren und das Wort Energy bei Radio Bottrop Energy nicht ganz so wörtlich zu nehmen. Na gut. Machen wir jetzt eine meiner beliebten Popsong-Meditationen. Liebe Zuhörer, schließen Sie die Augen und hören Sie mir ganz aufmerksam zu. Sie befinden sich an einem Strand. Atmen Sie tief ein. Das Wasser plätschert leicht an Ihren Füßen herum. Und in der Ferne ertönt ein Lied. Ra, 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 a, a. Ra, ra, ro, ma, ma. Ga, ga. Ooh la la, I want your bad romance. Ja, das war doch wunderschön. Dann ist mein Chef zufrieden. Wir können weitermachen mit Radio. Tschu, tschu, tschu. Meine Damen und Herren, der Intercity Express nach Hamburg Geiltona fährt jetzt ein. Bitte Vorsicht bei der Einfahrt. Tschicke, 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 tschicke. Wup, wup, wup. Positive Vibes am Radiogleis. Von Abschnitt A bis F gibt's nur noch gute Laune. Und wisst ihr, wo die gute Laune herkommt? Es ist Sommer. Und wisst ihr, wer den Sommer auch liebt, außer Wespen und Erstsemestern? Die Eismacher unserer Stadt. Und wir haben jetzt hier in Bottrop einen ganz neuen wilden Eisladen. Wir haben unsere Praktikantin Julia dahin geschickt an ihrem ersten Tag. Julia, wie geht's dir? Ja, geht so. Ich wollte eigentlich Journalismus studieren und jetzt bin ich hier, nicht wahr? Julia, erzähl uns doch mal, was das für ein verrückter Eisladen ist da. Ja, also hier ist der Fritz und das hier. Fritz, was macht ihr denn hier? Was ist denn euer Konzept? Ja, wir sind der total verrückte Eismacher und wir machen so normales Eis, aber dann machen wir da auch so Eissorten, wo wir halt so Dorsch reinmachen manchmal und so. Ja, das ist doch mega dumm. Schmeckt das dann lecker nach Eis und ein bisschen nach Dorsch? Nee, das schmeckt schon komplett nach Dorsch. Warum kauft das irgendjemand? Ja, weil die halt denken, oh lol, ein Eis, das nach Dorsch schmeckt. Das ist ja voll lustig. Ah, so, ja gut. Ja, das war der Fritz vom total verrückten Eismacher. Zurück zu dir. Danke, Julia. Dein Praktikum dauert noch 2 Wochen und 6 Tage. Oh nee. Julia, wir spielen jetzt einen Song von Kesha. Hast du da Bock drauf? Das ist mir doch egal. Aber mir nicht, denn dieser Song löst unseren Aktionsalarm aus. Wie immer bei jedem Kesha-Song verlosen wir einen Kesha. So, wer ist denn da in der... Wer ist denn da in der Leitung? Hier ist immer noch die Mara. Wo sind denn meine 5? Mara, du hast einen Kescher gewonnen. Oh, toll, ein Kescher. Was wirst du mit dem Kescher machen, Mara? Keine Ahnung, Mann. Das ist scheiße nutzlos, das Ding. Wo sind meine 5? Danke, Mara. Und viel Spaß beim Kescher. Wir fangen uns jetzt auch was ein, nämlich ein Ohrwurm. Mit TikTok von Kescher. Super. Ah, hallo, Boss. Was machen Sie denn hier in der Kabine? Wollen Sie mir gratulieren zur besten Sendung meines Lebens? Ich bin gefeuert. Einfach nur, weil ich einen Schlager angemacht habe und eine Wurst gegessen habe. Was soll das denn? Ja, nee. Also, ich hätte jetzt hier gerne noch den Crazy Frog von Axel F. gespielt, hätte ich gerne. Wissen Sie was? Wissen Sie was? Wenn Sie hier eine alte Schlaftablette hätten einstellen wollen, hätten Sie den Domian engagieren sollen. Nee, nee, ich gehe freiwillig. Es reicht. Dann bewerbe ich mich halt bei Radio Gong.
Der Sellmann.
Erschrecken Sie bitte nicht.
Ihr seid immer noch auf der 95,8 bei Radio Z.
So, ohne große Pause machen wir weiter mit der zweiten Halbfinalistin. Immer noch aus Wien, immer noch für euch da. Bitte einen 10-Punkte-Applaus für Elif Doigu!
Ja, danke, dass ich nochmal darf. Ich wollte das eigentlich sagen, dass das war das Deutscheste, was ich hier erlebt habe. Also ich war ein paar Mal in Deutschland, das war richtig cool. Aber ich will mit euch auch ein bisschen Kultur zeigen, aber nicht die Deutsche, sondern meine Frage, wer von euch hat schon mal einen Döner gegessen? Schön. Gut, gell? Also Döner gehört ja zur türkischen Kultur, aber da gehört viel mehr dazu, ist mir letztens aufgefallen. Und das ist etwas, alle Menschen, die mit der türkischen Kultur aufwachsen, kennen das so, aber dann so Almans oder halt Leute, die nicht mit der türkischen Kultur aufwachsen, kennen das halt nicht. Und ich habe mir gedacht, ich will... Der Text ist neu und ich weiß gar nicht, wie das jetzt ankommen wird, aber ich habe richtig Bock drauf, diesen Bildungsauftrag jetzt zu erfüllen. Der Text trägt den Titel Die türkische Kultur für Anfänger und geht wie folgt. Und das ist natürlich alles Österreich bezogen, ich lebe dort, aber stellen wir uns vor, wir sind in Deutschland. Wie ihr wollt. Ja, here we go. Mit der türkischen Kultur aufzuwachsen ist wie die Doppelstaatsbürgerschaft. Es ist im Grunde genommen etwas Wunderschönes, aber wird, wenn man dies in Österreich tut, von so manchen Menschen als eine höchst problematische Sache angesehen. Dieser Text dient dazu, euch die türkische Kultur ein wenig näher zu bringen. Lektion 1. Ein Ausflug in die Kindheit. Mit der türkischen Kultur aufzuwachsen bedeutet als Kind immer brav jede Mahlzeit fertig zu essen bzw. dich zwingen, dies zu tun, weil deine Mutter dir schon bereits 1000 Mal erklärt hat, yavrum yemeni yoksa yemeni arkandan alar. Das bedeutet, mein Kind, esse dein Essen auf, sonst weint es dir hinterher. Dies ist im Vergleich mehr oder weniger das Äquivalent zu der Weihnachtsmannlüge, die die Christen immer ihren Kindern erzählen. Die Kinder glauben es Jahr für Jahr für Jahr und dann kommt einmal der Tag, wo sie sich denken, warte einen Augenblick, da kann doch irgendetwas nicht stimmen. Aber dieser Spruch hat sich bei mir und vielen meiner Landesleute so dermaßen eingebrannt, sodass wir sogar heute noch Schuldgefühle haben, wenn wir nicht fertig essen und unser Essen wegschmeißen müssen, weil wir wissen, das Essen wird sehr traurig darüber sein. Aber so ist das Leben, man kann es halt nicht jedem recht machen. Lektion 2. Chai, Çekirdek und okay. Mit der türkischen Kultur aufzuwachsen bedeutet ganz viel Chai, also Schwarztee, zu trinken. Der Körper eines Türken besteht nicht zu 70% aus Wasser, nein, sondern 70% aus Chai. Man kann es zu jedem beliebigen Zeit trinken, in der Früh, zum Mittag oder am Abend, ganz egal, am besten den ganzen Tag lang hindurch. Wichtig ist nur, beim Einschenken eine gute Balance zwischen einem zu hellen und zu dunklen Chai zu erwischen. In Österreich lernen die Kinder, sobald sie stehen können, wie man Ski fährt. In der Türkei lernen Kinder, sobald sie alle Zähne haben und richtig kauen können, wie man Çekirdek, also Sonnenblumen oder Kürbiskerne isst. Und das ist eine Kunst, ja? Nein, eigentlich eher eine Art Wissenschaft. Es ist Kernphysik. Es ist unsere Art der Kernspaltung. Wenn Sie nun, sehr geehrtes Publikum, während Sie Chai trinken und Sonnenblumenkerne essen, noch dazu das Nationalgesellschaftsspiel okay spielen, dann könnte es passieren, dass schon bald die türkischen Behörden bei Ihnen am Tisch stehen und Ihnen die türkische Staatsbürgerschaft in die Hand drücken, denn mehr türkisch sein geht nicht, echt nicht. Ihre dermaßen leichte Einbürgerung, wenn wir übrigens im Gegensatz zu so manchen Politikern in diesem Land, also Österreich, nicht als eine Entwertung der Staatsbürgerschaft sehen, nein, im Gegenteil, es würde uns sogar sehr freuen, noch mehr Menschen zu haben, mit denen wir Tee trinken und Kerne spalten können. Lektion 3. Wichtige Geräusche in der Kommunikation. Im Türkischen gibt es Geräusche, die im Alltag ohne Bedenken in der Kommunikation benutzt werden, jedoch für nicht-türkisch sprechende Menschen nicht viel Sinn ergeben. Ich werde Ihnen zwei dieser Geräusche heute vorstellen. Beginnen wir mit Pss, Pss, Pss. Jeder Mensch, der in das türkische Volk hineingeboren wird, ist nicht nur automatisch Staatsbürger, nein, sondern auch automatisch Katzenflüsterer. Das Pss, Pss, Pss dient dazu, Katzen anzulocken. Auf dieses Geräusch kann man sich immer verlassen. Es klappt bei kleinen Katzen auf der Straße und sogar bei großen Raubkatzen im Zoo. Probieren Sie es mal aus. Und somit kommen wir zum zweiten Geräusch. Das ist das wohl am häufigsten benutzte Geräusch in der türkischen Sprache. Dieses Schnalzgeräusch kann jedoch in Art und Bedeutung variieren. Gestatten Sie mir eine Demonstration. Ein einfaches bedeutet Nein. Ein mit Augen rollen bedeutet Euler. Ein bedeutet Oh mein Gott. Und ein mit Kopfschütteln kann je nach Kontext verschiedene Bedeutungen haben. Ich kann das gerade nicht glauben, ich bin wütend, enttäuscht, frustriert oder du kannst mich mal. Demnach könnte man sagen, dass ein vollkommen korrekter türkischer Satz ist. Lektion 4. Gegenstände, die jeder kennt. Türkisch sein bedeutet, mindestens einen Onkel oder Großvater zu haben, der im Auto diesen kleinen Plastikhund hat, der, sobald sich das Auto bewegt, anfängt, mit dem Kopf zu nicken. Türkisch sein bedeutet, mindestens eine Großtante oder Oma zu haben, die auf ihrem Röhrenfernseher ein Dantel, also ein selbstgemachtes dekoratives Element aus Stoff hat, welches mit der Spitze nach unten zeigt und deren Fernbedienung sich noch immer in der Plastikverpackung befindet, damit diese ja nicht zerkratzt wird. Türkisch sein bedeutet, wenn man in den Urlaub fliegt, auf seinem Koffer ein rotes Kurdele, also eine rote Schleife anzubringen, damit man dann, wenn man auf sein Gepäck wartet, seinen Koffer ja auch wiedererkennen kann. Funktioniert bei Reisen, die nicht in die Türkei gehen, super. Doch bei Reisen in die Türkei steht man dann da vor diesem verdammten Gepäckband und denkt sich, Alter, das war die dümmste Idee, die ich seit langem hatte, weil jeder zweite Koffer aussieht wie deiner und ohne Ausnahme auf jeden fucking Koffer diese rote Schleife befestigt ist. Aber ja, das kann man halt den anderen Passagieren nicht übel nehmen, das sind ja auch alles nur Türken. Lektion 5. Heimat und Identität. Mit der türkischen Kultur aufzuwachsen bedeutet in diesem Land schon ab dem Kindergarten zu spüren, dass dich viele genau aus diesem Grund nicht mögen. Türkisch sein in Wien bedeutet ständig von Österreichern gefragt zu werden, wo man herkommt. Nein, halt ja, aber wo man wirklich herkommt und nie eine zufriedenstellende Antwort zu haben. Türkisch sein in Wien bedeutet ständig von Dönerverkäufern gefragt zu werden, wo man herkommt. Nein, halt ja, aber wo man wirklich herkommt und nie eine zufriedenstellende Antwort zu haben, weil Istanbul als Antwort nicht akzeptiert wird. Und so kapituliert man einfach letztendlich und nennt ihnen einfach das Dorf, aus dem die Großeltern herkommen und das man eigentlich noch nie in seinem Leben gesehen hat. Türkin, aber auch Österreicherin zu sein, bedeutet in meinem Fall endlich akzeptiert zu haben, dass ich nicht entweder oder sein muss. Es bedeutet in meinem Fall für mich entdeckt zu haben, dass ich ein Mischmasch aus beiden bin und es bedeutet in meinem Fall irgendwo zwischen Istanbul und Wien zu Hause zu sein. Viele sind glücklich darüber, dass ich in Österreich und ein Teil von diesem Land bin, anderen wiederum passt das nicht so und die haben ein richtig großes Problem damit. Aber so ist das halt nun mal und da kann ich diesen Menschen zum Abschluss aber wirklich nur Folgendes sagen.
Dankeschön. Elif Duygu. Ja, einen Halbfinalisten haben wir noch. Auch ihn wollen wir nochmal so grandios begrüßen. Ich versuche keine gute Line von ihm zu spoilern in der Anmoderation. Das darf er selber machen. Bitte applaudiert 10 Punkte laut für Benjamin Poliak.
Ja, hello again. Vielen lieben Dank, dass ich noch einmal darf. Habt ihr noch Bock? Ja. Geil. Gut, von meinem zweiten Text würde ich auch gerne nochmal eine kleine Anekdote erzählen. Und dafür ist es wichtig zu wissen, ich bin jüdisch und über das Judentum gibt es ja oft irgendwie so Vorurteile. Es gibt ja so Leute, die denken, alle Juden wären reich. Völliger Quatsch. Ich bekam von meinen Eltern schon früh vermittelt, Geld ist nicht alles. Geld ist nicht alles, Immobilien auch sehr wichtig. Und besonders krass fand ich immer die ganzen Verschwörungstheorien, die es so gab. Und die krasseste Verschwörungstheorie, die ich mal mitbekommen habe, das war so in der 9. Klasse Geschichtsunterricht, habe ich gelesen im Geschichtsbuch, dass es früher, Mittelalter oder so, Leute gab, die gingen davon aus, dass jüdische Familien aus christlichen Kindern Brot backen. Ich kann euch alle beruhigen, bin die letzten 23 Jahre nochmal so durchgegangen. Meine Familie backt aus christlichen Kindern kein Brot. Wir machen Brötchen. Manchmal auch die süße Variante, nennt sich dann Christstollen. Ja, damit leite ich über zu meinem Text. Das ist ein Text zum Thema Veganismus. Ich esse keine Christen. Vielleicht das nochmal kurz. Und der Text trägt den Titel Leben und Leben lassen und geht so. Tag 1. Ich habe es mir wirklich deutlich schwieriger vorgestellt. Ich bin jetzt 20 Minuten vegan. Bislang fehlt mir gar nichts. Tag 2. Zunächst lief alles gut. Morgens Haferbrei, mittags Nudeln mit Tomatensoße. Doch in eine unvegane Falle bin ich schon getappt. Denn abends, na, erschoss ich versehentlich eine Kuh. Anfangs war es echt nicht leicht, bei jedem Lebensmittel herauszufinden, ob es zu 100% vegan ist. Ich meine, es gibt ja sogar veganes Hühnchen. Ich frage mich da, wie geht das? Fragen die das Huhn vor der Schlachtung, ob es vegan gelebt hat? Tag 14. Nachdem meine Freundinnen mitbekamen, dass ich vegan bin, wurden erste Zweifel an meiner Integrität laut. Ey, Benny, ich habe dich vor 3 Wochen nachts Babybel essen sehen. Stimmt. Ein anderer Freund schickte mir ein Bild, wonach jeder Mensch im Schlaf durchschnittlich eine Spinne im Jahr isst. Schachmatt. Ich bin großer Fan veganer SuperheldInnen. Vergesst Spider-Man oder Wonder Woman. Jetzt kommt Chiasa-Man. Chiasa-Man wurde als Kind von einer Haferflocke gebissen und verfestigt jetzt Flüssigkeiten. Mit seiner Erzfeindin Gelatine und ihrer imaginären Zwillingsschwester Gelatine liefert er sich epische Duelle. Je länger ich über diese Duelle nachdenke, desto mehr frage ich mich, was für eine Art Pilzpfanne ich am Abend aß. Ja, Superhelden ausdenken war generell so ein Jugendhobby von mir. Ich habe mir so einen anderen Superhelden ausgedacht. Halb Mensch, halb Ziege. Man. Doch, ich finde das schon witzig. Also, da kann ich nichts sagen. Tag 34. Meine erste Party als Veganer. Gerade als ich den Ursprung des Aromas in den Chips ergoogeln wollte, hörte ich plötzlich von der Seite, also ich esse ja wirklich selten Fleisch. Oh cool, habe ich gefragt. Nein, ich erzähle dir auch nicht, dass ich selten Drachenfrucht esse. Das interessiert mich nicht. Du kannst auch oft Fleisch essen. Du kannst gerne auch Fleisch trinken, wenn du magst. Lass mich bitte einfach in Ruhe und halt die Fresse. Denke ich mir. Und sage, oh, okay. Ja, und wenn, dann nur vom Metzger nebenan, da weiß man noch, wer es macht. Ja, ein Metzger macht das. Natürlich kaufst du nur da einen, aber hey, du kannst auch woanders einkaufen. Guck mal, wie nett dieser Mann da schaut. Ah, Clemens Tönnies, da weißt du auch, wer es macht. Osteuropäische ArbeiterInnen zu einem Hungerlohn. Ey, Leute, die sagen, sie essen nur gutes Fleisch, essen nicht nur gutes Fleisch. Ich hatte mal einen Handwerker da, der meinte ungefragt, keine Sorge, ich klau nicht. Leute, die sowas sagen... Klauen. Und was ist überhaupt gutes Fleisch? Wie kannst du ein Tier gut töten? Gehst du mit einer Kuh in den Freizeitpark, kaufst dir Zuckerwatte, abends trinkt ihr Cocktails, Cuba Libre. Und wenn sie auf dem Rückweg im Auto seelenruhig schläft, streichelst du sie tot? Tag 50. Ich überlege, mit dem Veganismus aufzuhören. Die Wortspiele sind nicht auszuhalten. Ich glaube, man kann sich nicht nutzloser im Leben vorkommen als der Buchstabe F in veganen Kreisen. Fisch mit einem V vorne, Fleisch mit einem V vorne, Tomate mit einem V vorne. Ey, ich habe Angst vor veganem Chicken. Tag 63. Als Jugendlicher war ich der größte Anti-Veganer. Ey, ich habe Milch mit einer Beefy umgerührt. So. Bei mir gab es Schnitzelbrötchen und die Brötchenhälften waren die Schnitzel. Und das Schnitzel war ein Schnitzel. Doch wer heute sagt, es sei in Deutschland kompliziert, vegan zu leben, findet es auch kompliziert, eine E-Mail zu verschicken. Mittlerweile kriegt man auch selbst dem mitarbeitenden Klo in der Metzgerei noch eine Hafermilch für seinen Kaffee. Also es gibt mehr vegane Burger-Patties als Versuche von Oliver Pocher relevant zu bleiben. Klar gibt es Menschen, deren soziale Situation es nicht zulässig, ausgewogen vegan zu ernähren. Auch ansonsten würde ich mir niemals anmaßen, anderen Menschen vorzuschreiben, wie sie zu leben haben. Müsste ich ja selbst moralisch einwandfrei sein, aber das bin ich nicht. Ich esse zum Beispiel gern Kidneybohnen auf Pizza. Platzen so auf, großartig. Ich esse jeden Tag eine Dose Bohnen. Mein Darm hasst mich, aber interessiert mich nicht die Bohne. Tag 100. Mein erster Geburtstag als Veganer. Ich bekam tolle Geschenke. Das Spiel Lotti, Karotti und Steine. Gab auch ein fantastisches Outdoor-Erlebnis-Catering. Frisches Gras. Also nicht das, was ihr jetzt denkt. Nee, ich meine schon Cannabis. Tag 254, Karneval. Ich verkleide mich als Rosenkohl. Tag 521, Halloween. Ich verkleide mich als Rosenkohl. Auf der Straße treffe ich Horrorclowns, die panisch vor mir wegrennen. Tag 610. Vegan ist nicht per se gesünder oder ungesünder. Umwelt, Klima, Ressourcenschutz, okay. Aber mir geht es primär um die Tiere. Die Entstehung tierischer Produkte ist nun mal mit dem Leid, Schmerz und oft mit dem Tod von Tieren verbunden. Und dann gibt es trotzdem noch Leute, die sagen, vegane Wurst, das verstehe ich nicht. Ich bastel mir doch auch keine Karotte aus Hack. Leute, die sowas sagen, nutzen Facebook. Sind aber auch die Ersten, die sich über Wilderei in Afrika aufregen, so vor lauter Wut darüber, unschuldige Tiere in freier Wildbahn zu töten, fällt ihnen fast die Thunfischspitze aus der Hand. Flipper. Ey, wenn etwas wie Fleisch schmeckt, ohne dass dafür ein Tier stirbt, ist es doch großartig. Du beißt ja auch nicht direkt in ein Schwein rein. Schau dir mal eine Bratwurst an und erzähl mir, dass das natürlich ist. Oder Bärchenwurst. What the fuck? So, dass Veganismus auch Lifestyle-Trend wurde, okay, aber hat doch nichts mit der Sache an sich zu tun. WiderstandskämpferInnen dachten sich früher doch auch nicht. Für die gute Sache zu sein ist nur gut, solange noch nicht alle für die gute Sache sind. Wieso ist der Wert deiner Idee davon abzuleiten, wie sie in der Gesellschaft rezipiert wird? Gibt auch Dinge, die ich nicht verstehe. Zum Beispiel das Wort rezipiert. Nein, Pestgitarismus, also bis auf Fische keine Tiere essen, so ethisch verstehe ich das nicht. Sagt dir auch niemand, ich bin VegetarierIn? Ah, aber bei Rindern, Schweinen, Hühnern sehe ich es nicht so eng. Tag 2500. Bin jetzt fast 8 Jahre vegan, hatte nie das Gefühl zu verzichten. Im Gegenteil, ich habe neue Lebensmittel kennengelernt, die ich sonst wohl nie entdeckt hätte. Kennt ihr Äpfel? Es ist ja okay, Tiere unter den Menschen zu stellen. So ein Schwein bezahlt ja auch keine Steuern. Uli Hoeneß. Aber lasst euch nicht verunsichern, wenn euch eine Goji-Beere nicht schmeckt. Macht euch mal einen Veggie-Day, schaut euch eine Schlachtung an oder Dokus oder macht das alles nicht. Jeder Mensch ist frei. Aber eigenes Konsumverhalten hinterfragen kann nicht schaden. Dankeschön.
Benjamin Poliak. Wir drehen die Reihenfolge aber wieder um. Das heißt, die Reihenfolge, wie sie dasteht. Und begrüßen unseren ersten Gast aus Bochum. Bitte rastet aus für Benjamin Poliak.
Ja, vielen lieben Dank, dass ich noch einmal darf. Ich habe noch einen Text dabei und es ist ein sehr neuer Text. So, ich habe den noch ein bisschen überarbeitet. In der Art und Weise habe ich den, glaube ich, noch nie gemacht. Aber umso schöner. Juhu. Er trägt den Titel Stille und geht so. Ich liege im Bett und denke daran, einschlafen zu müssen. Auf meinem Handy sehe ich, dass mein Wecker in 6 Stunden und 11 Minuten klingelt. Fühlen vielleicht manche jetzt. Solange vorne eine 6 steht, ist alles gut. Doch ich hasse es, einschlafen zu müssen. Ich liebe es zu schlafen, aber ich hasse es, dass ich zuvor eingeschlafen sein muss. Dieser Prozess, dieses Warten, bis man endlich eingeschlafen ist, ist wie das Anstehen für eine Achterbahn im Freizeitpark. Irgendwie ist es auch komisch, wenn ich sage, dass ich es liebe zu schlafen. Das bekomme ich ja gar nicht mit. Es passiert einfach, ich bin physisch anwesend, aber meine Augen sind zu und am Ende muss ich aufstehen. Wie eine Fahrt mit der Achterbahn. In beiden Fällen auch immer komisch fotografiert zu werden. Ich hasse es. Ich hasse es, abends allein mit meinen Gedanken zu sein. Ich höre dann lieber Musik oder einen Podcast. Der Sleeptimer ist mein Freund. Lautstärke hilft mir, nicht nachdenken zu müssen. Manchmal ertrage ich Stille nicht. Stille kann laut sein. Stille nach einem schlechten Gag. Was macht ein Astronaut in der Bank? Abheben. Stille nach einem Satz wie, ich glaube, ich habe mich nicht verliebt. Stille nach einer Antwort wie, danke, das ist nett. Ich liege im Bett und muss einschlafen. Mein Wecker klingelt in 4 Stunden und 53 Minuten. Vorne steht eine 4. Eine verbleibende Schlafenszeit von weniger als 5 Stunden kann ich nicht ernst nehmen. Das ist, als würde man eine Tiefkühlpizza nach 7 Minuten aus dem Ofen holen. Meine Gedanken holen mich ein. Ich habe mir schon so viel im Leben vorgenommen. Mir mehr ausgemalt als Mandalas, mehr angepackt als Umzugshelfende. Ich habe mehr beabsichtigt als Walter Ulbricht, mehr geplant als Architektinnen. Ich habe mir Menschen vorgeknöpft wie Hemden und vorgehabt, Projekte auch mit zu beenden. Gibt es eine Weltmeisterschaft im Dinge aufschieben? Ich würde beim übernächsten Mal hingehen, wenn das Wetter gut ist. Ich wollte früher Musik machen, auf Poetry Slams auftreten, Comedy-Autor werden, Moderator, Richter, Wissenschaftler, Astronaut, ein Papagei. Und das sind keine Einträge in Freundschaftsbücher von vor 15 Jahren. Das sind meine Gedanken vom letzten Dienstag. Oft hört man, dass es nie zu spät sei, man alles immer noch erreichen könne. Und meistens stimmt das. Aber wenn jemand zum Beispiel vom Eiffelturm fällt, hilft Kamillentee nur bedingt. Gesprochene Worte, begangene Taten können nicht ungeschehen gemacht werden. Doch so ziemlich alles andere, dafür ist es nie zu spät. Du willst mit 44 Jahren anfangen, Querflöte zu spielen? Go for it. Du willst mehr Englisch sprechen, weißt aber, dass deine Aussprache nicht so gut ist? Go for it. Du willst mit 45 Jahren aufhören, Querflöte zu spielen? Go for it. Manchmal sind es große, Oft aber auch die banalsten Entscheidungen, die noch zu ändern sind. So oft habe ich zum Beispiel was gegessen und gemerkt, dass noch ein wenig Salz fehlte oder Zitronensaft oder, machen wir uns nichts vor, Ketchup. Und doch war ich so selten bereit, dafür noch einmal den Weg von wenigen Metern auf mich zu nehmen, der mein Essen wirklich signifikant verbessert hätte. Langfristig denken, aus der eigenen Komfortzone ausbrechen, ist oft zu viel. Anderes Beispiel, kalt duschen. Soll wohl gut sein, doch meiner Meinung nach gibt es nur zwei valide Gründe, kalt zu duschen. Man hat kein warmes Wasser oder man ist ein Pinguin. Sich Dinge einzugestehen und verändern zu wollen, kann unfassbar schwer sein. Doch es ist nie zu spät, sich einzugestehen, dass das Studium doch nichts für einen ist, dass in Fußstapfen nicht getreten werden muss. Es ist nie zu spät, einen Menschen um Entschuldigung zu bitten, nie zu spät, die ausgeliehene Ratatouille-DVD zurückzugeben. Ja, wobei DVDs für dies mittlerweile wirklich zu spät. Aber es ist nie zu spät, um Danke zu sagen. An Menschen, die einen bedingungslos unterstützen, nie ist es zu spät, explodierende oder verletzende Ausdrücke aus dem eigenen Vokabular zu streichen, sich politisch zu engagieren, einer Partei beizutreten oder einem Chor. Hier hätte ich übrigens die perfekte Anrede für eine Beitrittsmail. Mein lieber Herr Gesangsverein. Und es ist natürlich nie zu spät, um aufzuhören, Witze über die Pünktlichkeit der Deutschen Bahn zu machen. Oh, diese Witze sind wie Züge der Deutschen Bahn, sie kommen nicht an. Doch deutsche Fehlerkultur bedeutet, es ist zu spät. Wer einmal scheitert, hat es halt einfach nicht drauf. Das kann nur am persönlichen Minderwert liegen. Erwartet werden glattgebügelte Persönlichkeiten, deren größter Fehltritt in der Vergangenheit war, nicht die zweite Klasse übersprungen zu haben. Nur wer sich Fehler eingesteht, kann sie auch beheben. Wer zuerst kommt, malt zuerst. Doch wer zuletzt lacht, lacht am besten. Jedem Menschen sei es gegönnt, mit dem ersten Versuch genau das richtige Los getroffen zu haben. Aber in der Lostrommel des Lebens gibt es eben mehr Nieten als Gewinne. Vielleicht wäre meine bundesweite Nietpreisbremse was. Ich muss doch erst den sauren Apfel beißen, um zu verstehen, dass der andere Apfel süß ist. Und ganz ehrlich, ich mag saure Äpfel sowieso viel lieber als süße Äpfel. Wir sind davon getrieben, uns zufrieden fühlen zu müssen. Ich muss mich erst noch einleben. Die ersten Monate sind sowieso die schwersten, selbstverständlich. Aber wenn du nach 5 Jahren immer noch jeden Tag wünschst, nie wieder zur Arbeit gehen zu müssen, nie mehr zum Geigenunterricht, nie mehr Squash zu spielen, vielleicht dann lieber eine andere Arbeit suchen, ein anderes Hobby. Ich meine im Ernst, Squash. Ebenso wenig bringt es was, auf das Schicksal zu warten. Schicksal ist eine zutiefst menschenverachtende Konstruktion. Ich spreche aus meiner akademischen Blase. Ich hatte das Glück, Abitur zu machen und studieren zu können. Ging es mir in der Jugend immer gut? Nein, meine Eltern sprachen nicht gut Deutsch. Ich war extrem übergewichtig und hatte Klumpfüße. Ey, das war scheiße. Ich war nicht immer fleißig, aber dafür immer fly und sick. Aber nur durch Fleiß wird die Internetverbindung auch nicht besser, die Wohnung auch nicht größer. Ey, für manche ist das Glas nicht halb voll oder halb leer. Manche haben schlicht kein saures Glas mehr. Es ist nicht wahr, dass jeder Mensch alles erreichen kann. Jeder Mensch kann aus seiner Lebenssituation das meiste rausholen. Ja, doch wie sieht diese Lebenssituation aus? Um das Schicksal in die eigene Hand nehmen zu können, muss die Hand auch frei sein. Dafür braucht es ja erst bezahlbaren Wohnraum, faire Löhne, die Überwindung struktureller Benachteiligung verschiedener Personengruppen, tatsächliche Chancengleichheit. Vom Tellerwäscher zum Millionär kannst du nur dann werden, wenn du zum Vorstellungsgespräch überhaupt eingeladen wirst. Und das wird mit Namen wie Hamza oder Baha nicht so leicht sein wie mit Lisa oder Benjamin. Stille. Ich höre meine Uhr ticken. Mein Herz pochen, mein Kopf explodiert. Mein ehemaliger Schulleiter hat in meiner Gegenwart zu meinen Eltern mal gesagt, sie sind Gäste in diesem Land. Ich habe meine Mutter später in der Wohnung weinen sehen. Meine Eltern kamen vor 30 Jahren mit ein paar Koffern aus Russland nach Deutschland, um meinem Bruder und mir ein gutes Leben zu ermöglichen. Mehr hatten sie nicht, nur die Koffer. Die waren nicht mit Bargeld gefüllt. Mit Gold. Nein, im Gepäck hatten sie bloß ihre Musikinstrumente. Mit Straßenmusik bauten sie sich eine Existenz auf, spielten in Orchestern, Musicals. Ich habe mal innerhalb eines Sommers an 30 Tagen in Folge das Musical Marie Antoinette in Bremen gesehen. Liberté, Égalité, was für eine Scheiße. Ganz ehrlich, beim 27. Mai hatte ich die Guillotine auch persönlich bedient. In diesem Sommer wurde Werder Bremen DFB-Pokalsieger. Die Mannschaft hat auf dem Marktplatz gefeiert und mein Papa hat Naldo die Hand gegeben und ich habe Tim Wiese gesehen, der seine Tochter auf den Schultern trug, also seine Tochter und 12 Elefanten. Dieser Sommer war schön. Eine positive Erinnerung. Meine Eltern haben mir gezeigt, dass sich harte Arbeit, Fleiß und Leidenschaft auszahlen können. Und ich liege im Bett und denke daran, dass ich es bereue, mein Essen nicht nochmal nachgesalzen zu haben. Als ich mit meinem Vater mal darüber sprach, warum meine Mutter und er nach Deutschland gekommen waren, sagte er was, das ich nie vergessen werde. Etanash dolk, piridats vam lubov ksvaborzi. Es ist unsere Pflicht, euch die Liebe zur Freiheit weiterzugeben. Das haben meine Eltern geschafft, denke ich, und schlafe irgendwann ein. Vielen Dank.
Bitte rastet noch einmal richtig krass aus für den zweiten Finalisten. Hier ist für euch Yannick Sellmann.
Hallo. Ja, ich habe auch noch ein bisschen ruhigeren Text dabei, weil ich bin selber auch durch, sagen wir ehrlich. Ich kann auch nicht mehr. Ist ein Thema, das mir sehr wichtig ist. Es geht darum, ich hatte vor genau einem Jahr, ging es mir nicht gut, da hatte ich das erste Mal in meinem Leben eine depressive Phase. Und das alleine war schon nicht so schön, weil ich eigentlich wusste, dass es mir gerade nicht gut geht, aber ich wollte das nicht realisieren. Ich wusste auch, dass das bei mir passieren kann, depressive Phasen, aber ich hatte da keinen Bock drauf und deshalb habe ich mir die ganze Zeit gesagt, nee, hast du nicht, passt schon und so. Gleichzeitig habe ich allerdings auch als Comedy-Autor gearbeitet, Vollzeit tatsächlich. Oh Gott, ja.
genau, das war eine relativ interessante Situation, sagen wir mal. Darüber habe ich einen Text dabei. Viel Spaß. Also, ne? In mir bröckelt etwas und das schon länger. Kleine Krümel meiner Substanz fallen ab an mir herunter und verschwinden im angesetzten Staub der Regale meiner 17 Quadratmeter kleinen Wohnung. In mir bröckelt etwas. Ich bemerke es nicht, nehme es nicht wahr, aber in mir bröckelt etwas und das jetzt schon länger. Hallo Yannick, wie geht's? Was machst du? Hier, pass mal auf. Also wir brauchen jetzt hier wieder Witze. Thema ist heute schon zum vierten Mal diesen Monat. Michael Wendler, lass dir was einfallen, du hast 2 Stunden Zeit, ab jetzt Zeit läuft. Michael Wendler, JTC. JTC, das heißt bei uns Joke to come, hier muss ein Witz hin. Und zwar schnell, der muss da hin, der muss gut sein, der muss zielgruppenrelevant sein. Der Moderator muss den vorlesen können, der darf nicht zu lang sein, aber auch nicht zu blöd, nicht zu platt und auf gar keinen Fall Satire. Wir sind hier ja nicht die Anstalt. Aber in mir bröckelt etwas. Und das jetzt schon länger. Mein Wesen häutet sich, aber ohne mir Bescheid zu sagen. Ohne mein Mitspracherecht schabt meine Persönlichkeit sich selber kleine Streifen ab. Als wäre mein Inneres ein riesiger Block aus Unbewusstseinsparmesan. Aber garniert wird damit höchstens der sich ansetzende Schimmel in meiner Dusche. In mir bröckelt etwas. Und das jetzt schon länger. Warum muss man denn nach Michael Wendler überhaupt einen Witz machen? Ich meine, guck dir den Kerl an. Ein über 40-jähriger Mann, der sich anzieht wie ein Pubertierender auf seiner ersten Stufenparty und dann mit 2 leicht bekleideten Backup-Tänzerinnen im Fernsehgarten sich halbwegs reibende Notenschlonze in sein Mikro krächzt. Und dann ist seine Freundin quasi 18 und er kommt aus fucking Dienstlaken. Können wir nicht einfach das sagen? Nein, Janik, kannst du nicht. Deinen Zynismus können wir hier auch wirklich gar nicht gebrauchen. Schreib einfach einen lustigen Witz jetzt sofort. Du hast noch eine Stunde Zeit. Das war doch noch nie ein Problem. Mach's halt wie sonst auch. In mir bröckelt etwas und ich schaue nicht hin. Ich bröckle nicht, ich bin ja kein lächerlicher Blechkuchen aus dem Aldi. Ich kenne mich, ich bin gern mit mir alleine, das weiß ich, das war schon immer so. Ich bestelle seit 4 Tagen Essen zu meiner Wohnungstür, weil ich mich nicht aufraffen kann, in den Aldi zu gehen, den ich von meinem Balkon aus sehen könnte, wenn ich die letzten 2 Monate irgendwann mal die Rollladen hochgemacht hätte, aber ich mag es ja im Dunkeln, da sieht man den Dreck auf dem Boden nicht so gut, in mir bröckelt etwas. Janik, wo bist du? Wieder Homeoffice, du hast Kopfschmerzen, okay. Denk dran, bis 15 Uhr deine Sketch-Vorschläge fertig zu haben. Heute geht's um Philipp Amthor, der hat... Naja, Berichtenswertes hat er eigentlich nichts gemacht, aber das ist ja egal, der bringt Klicks, denkt dir was aus. Ja, Herr Sellmann, hallo, Medikamentenspiegel sieht gut aus, geht's Ihnen denn gut? Ja, eigentlich ja, ich habe manchmal vor dem Schlafengehen Panikattacken, aber das ist ja nichts Neues, die hatte ich auch mit 15 schon, da kenne ich mich mit aus, machen Sie sich keine Sorgen, das passt schon, in mir bröckelt etwas. Seelische Schlacke fällt dumpf auf die 3 Gorillas, Papptüten im Flur, immerhin dusche ich jeden Tag, ich wasche mein Geschirr, ich treffe Freunde, anderen geht's viel schlechter, ich habe meinen Job, ich habe das im Griff. Hallo, wer bist du denn? Ich bin deine depressive Phase. Warum hast du sehr ernstes Ding, so eine wahnsinnig lächerliche Stimme? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil du das auf eine ganz morbide Art und Weise witzig findest. Ja, guter Punkt. Was machst du hier? Ich wollte nur mal vorschlagen, ob du 4 Stunden lang am Stück YouTube-Compilations mit Titeln wie Saturday Night Live Clips That Give Me Hope oder Vines That Cure My Cancer schauen möchtest, anstatt zu arbeiten oder irgendwas Produktives zu machen. Das klingt psychisch massiv ungesund. Das sollten wir auf jeden Fall... Zu spät! Warum müssen wir in letzter Zeit eigentlich so viele Sketche und Witze aus der Sendung streichen? Ja, weil da nichts Gutes kommt. Ist Yannick nicht dafür verantwortlich? Wo ist denn der? Ja, der hat sich schon wieder krank gemeldet. Sie haben 13 ungelesene Nachrichten und 5 verpasste Anrufe. Kommentar unter dem neuesten Video. Also irgendwie war die auch schon mal lustiger. Sehr schade. Bitte bestätigen Sie Ihr monatliches Sparabo von 3 Packungen Restaurante Tiefkühlpizzen. Hallo, hier ist Netflix. Sind Sie eigentlich noch wach? Yannick? Sag mal, geht's dir eigentlich gut? Ja, klar, immer noch viel Stress, aber ich habe das unter Kontrolle, die Auftritte gehen wieder los, das ist gut für mich, das weiß ich, ich lese wieder vom Schlafengehen jetzt und wir machen uns ja alle ein bisschen Sorgen. Okay, also wenn ich drüber nachdenke, dann bröckelt in mir etwas. Dann bröckelt da was und ich merke das erst lange nicht, obwohl die Krümel von mir überall um mich rum offensichtlich sichtbar überall rumliegen und ich will eigentlich gar nicht so darüber reden. Ich bin lustig, ich mache Witze über mich und alles, mein Ventil ist Humor und nicht Selbstmitleid, aber bröckeln ist zwar ein wirklich wahnsinnig lustiges Wort, Bröckeln, klingt wie eine Stadt im Rheinland. Ja, dieser Witz wurde geschrieben ohne irgendeine Form von Spaß. Es ist krass, dass das geht. Es wäre alles wesentlich einfacher, wenn ich nicht noch halbwegs funktionieren würde. Wenn das nicht alles so langsam abbröckeln würde, sondern schneller, offensichtlicher, aber es fällt nicht runter, es fließt nicht, es bröckelt einfach. Yannick, bitte, wenn du irgendwas brauchst, sag einfach Bescheid, wir vermissen dich. Du musst gar nichts machen, mir reicht schon eine halbe Stunde mit dem Radler an der Isar, aber ich will dich einfach mal wieder sehen. Als das Bröckeln aufgehört hat, lange danach, da habe ich gemerkt, dass ich meinen Job nicht gekündigt habe, weil ich nur im Bett lag und versagt habe, sondern weil ich so massiv unterfordert und unglücklich war, dass dadurch das Bröckeln überhaupt erst angefangen hat. Nach der Kündigung habe ich die abgebröckelten Stücke von mir aus meinem Zimmer gefegt, mein Bett neu bezogen und weitergemacht. Mir geht's wieder einigermaßen gut. Aber trotzdem muss ich, glaube ich, in Zukunft mal häufiger unter mein Bett gucken und schauen, ob da zwischen dem ganzen Staub vielleicht wieder ein paar Krümel rumliegen. Dankeschön.
Yannick Sellmann! So, das brauchen wir nicht mehr. Ja, das war der Slam. Aber er ist noch nicht vorbei. Wir haben ja noch nicht bestimmt, wer den Abend gewonnen hat. Es mussten schon ein paar SlammerInnen gehen, weil sie die letzte Verbindung in ihre Heimatstadt erreichen mussten. Deswegen sind wir nicht mehr vollständig. Aber alle von denen, die noch da sind, möchte ich jetzt von allen, ich möchte, dass jetzt alle, die noch da sind, auf die Bühne kommen und von euch einen letzten grandiosen Applaus für dieses insane Line-Up und diese Überlänge des Slams, so wie sie früher war. Hier ist für euch das Jubel-Slam-Line-Up. Matthias Egersdörfer, Benjamin Poliak, Elif Duygu, Yannick Sellmann, Sebastian 23, Jan Siegert natürlich, Manuel Siegert, der auch Teil des Teams war. Chris Ortega, Lukas Fasnacht, Eileen Celik, Hanna Haberberger, die heute für Instagram vor allem Content gemacht hat. Und Sieglinde, magst du auch kommen? Auch noch vom alten Team, Sieglinde Holzknecht. Das war der Crazy Jubel Slam. Liebes Publikum, ihr dürft eine letzte Entscheidung treffen, nämlich wer diesen Jubiläumsslam im Januar 2023 gewonnen hat. Ich werde nichts mehr zusammenfassen. Benjamin Poliak oder Yannick Sellmann. Benny ist zuerst aufgetreten, deswegen holen wir für ihn den Applaus ein. Wenn ihr findet, der Gewinner des Abends sollte Benjamin Poliak sein, dann bitte jetzt applaudieren. So, wenn ich mich dann ein bisschen bewege, dann hört ihr auf zu klatschen. Das ist so der kleine Trick, wenn ich denke, jetzt ist lang genug. Ich habe gezählt. Ich weiß, deswegen sage ich es jetzt erst. Das mache ich auch normalerweise nicht, um euch nicht zu beeinflussen. Aber okay, das Limit sind 30 Sekunden, dann breche ich ab. Jetzt habe ich es gesagt. Wenn ihr genauso lange und laut für Yannick Sellmann klatscht, dann wird was passieren. Aber erstmal versuchen, dürft ihr erstmal so für Yannick Sellmann klatschen. Wenn ihr findet, der Abend sollte an Yannick Sellmann gehen, dann applaudiert bitte jetzt! Es war sehr eng beieinander, aber es war doch ein bisschen lauter. Ja, das silberne Glücksschweinchen geht nach München an Yannick Sellmann! Und der Sieger des heutigen Abends kann natürlich niemand anderes dann sein als Benjamin Poliak. Herzlichen Glückwunsch!
Das war er, der Jubelslam, 21 Jahre Poetry Slam im E-Werk in Erlangen. Im Web findet ihr ihn unter e-poetry.de oder auf den Seiten des E-Werk. Diese Sendung nachhören könnt ihr eine Woche lang in der Radio Z Mediathek unter www.radio-z.net. Die nächste Lost and Found Ausgabe hört ihr in der Nacht von Mittwoch den 1. auf Donnerstag den 2. März zwischen 0 und 2 Uhr morgens natürlich hier auf der 95.8 bei Radio Z. Ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal bei den Poetinnen und Poeten und beim Poetry Slam Team in Erlangen und wünsche euch eine angenehme Nacht. Am Mikrofon und Technik Chris.
Radio Z verabschiedet sich für heute. Radio Z sendet täglich von 14 bis 2 Uhr live auf der UKW-Frequenz 95,8 sowie im Kabelnetz auf DAB Plus und via Livestream auf radio-z.net. Radio Z ist ein Programmangebot von Radio e.V., der Rundfunk Aktionsgemeinschaft demokratischer Initiativen und Organisationen. Adresse Kopernikusplatz 12 90 459 Nürnberg. Telefon 0911 450060. Geschäftsleitung Silvia Glavio. Programmverantwortung Heike Demmel und Timo Möller. Morgen um 14 Uhr geht es weiter mit Radio Z auf der 95,8. Bis dahin könnt ihr im Kabelnetz auf DAB Plus sowie im Livestream die Wiederholungen der heutigen Sendung hören. Die genauen Wiederholungszeiten der einzelnen Sendungen sind ersichtlich auf radio-z.net. Radio Z ist ein Mitgliederradio. Neue Mitglieder im Verein sind jederzeit herzlich willkommen.